Im Universum mit Folge 214. Und dabei ist natürlich auch Thomas. Hallo Thomas.
Hallo. 214 von SG1 oder 214
in Summe? Also ich habe das alles mal. Okay. Ja. Genau. Ja, die paar Special-Dinger, es waren nicht so viele. Ich habe das alles mal zusammen gekerschert und ja, jetzt einfach so. genau, also 214. Sterntor-Folge. Genau, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Feedback gab es nicht. News, ja, gibt es nicht so viel. Nur, dass wir nicht ein Panel haben werden bei der FedCon. Das hat irgendwie nicht geklappt. Trotz sehr vielen Stargate-Gästen und so, weiß ich nicht, was da los war. Aber vielleicht klappt das nächstes Jahr. Müsst ihr immer kommentieren, so, hey, hier, Podcast Sterntor, muss doch mit dabei sein. Vielleicht bringt das was.
Anders. Weißt du, unser Logo nehmen, auf so große Banner schreiben und dann einfach sich vor die Tür stehen und demonstrieren.
Genau, das wäre sinnvoll, ja. Ja, ansonsten hatte ich jetzt keine Stargate-News irgendwie gesehen, ist aber auch normal. Wir haben eine neue Folge, wieder SG1. Thomas, wie heißt denn das Ding im englischen Original erstmal?
Beachhead. Also wir gehen vermutlich in Badeklamotten irgendwo.
Das wird so sein.
An den Strand.
Im Deutschen heißt das Ding das Schutzschild und ja, grammatikalisch müsste es der Schutzschild heißen. Ich weiß nicht, warum man es trotzdem so genannt hat. Wobei, das gilt ja schon immer so, oder das Schutzschild, das war ja nicht erst nach der Rechtschreibreform. Keine Ahnung. Ich kann es euch wirklich nicht beantworten, ob das wer dafür verantwortlich ist. Aber ich finde trotzdem, dass das Schutzschild besser klingt als der Schutzschild. Auch wenn es falsch ist, grammatikalisch. Aber,
ja, es okay. Müsste aber der sein, weil es ja. ist der Schild.
Der Schild, ja. Genau, im Französischen die Falle, im Italienischen auch, die haben sie abgesprochen, im Ungarischen Gebietsreservate. Ich kann mir vorstellen, dass das nur die dritte Übersetzung ist und das eigentlich eine andere Bedeutung hat, die besser passt. Im Japanischen Supergate. Gab es auch ein Lied, Supergate. Genau, jetzt kommen wir mal zu den Leuten, die das gemacht haben. Das sind nämlich, Brad Wright hat das Drehbuch geschrieben und Brett Turner die Regie geführt. World Premiere laut Stargate.wiki.de, ne, Disclaimer immer, 19.08.2005 und Deutschland Premiere am 29.11.2006.
Genau, 29.05.2006 hatte ich laut Stargate.wiki auch. Okay. Ungewöhnlich.
Ja. Quote 1,1 Millionen und 8,4% Sendertag.
Das Einzige, was dabei auffiel, war, dass das dasselbe Datum ist, wie die letzte Folge auch hatte. Also scheint dann dem
Ach so, zwei gegeben. Achso, ist mir gar nicht aufgefallen. Haben sie es als Doppelfolge? Ja, wer weiß. Ach, manchmal machen die ja irgendwas das dazu. Genau, es gibt kein deutsches Transkript, warne ich euch schon mal vor, aber ist ja nicht so schlimm. Thomas, wo geht's denn los? Kennen wir den Ort oder nicht? Oder ist er neu?
Bezüglich Transkript, wenn du da so ein Problem hast mit deinem komischen Google Translate oder so, sagst du mir das einfach, ich schick dir es. Das ist ja kein Problem, bei mir geht das.
Okay, wow. Na, ich hab's jetzt im Firefox, da gibt's so einen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, warte mal. Okay,
Achso, Seite übersetzen, ja, klar.
Ja, das geht so intern im Browser, aber wenn ich halt Google nehme, geht's nicht. Ja, deshalb.
Ja, eben. Ja. So, wir sind auf einem Planeten, den Namen erfahren wir später, kann ich an der Stelle auch schon mal erwähnen, Kalana. Wir sehen so, ja, Tundra-mäßig, wüstenmäßig, so ein paar Gestrüpp, viel Sand. Und sehen ein paar Jafar, die Richtung Gate rennen. Da steht ein Ori vor und hat natürlich wieder seinen... da steht kein Ori vor, da steht ein Priester vor und ein Prior. Und da unterhalten sich zwei von diesen Jafar, ein weiblicher Jafar und ein männlicher Jafar. Und Birra sagt, Du solltest keine Furcht zeigen. Latal Birra wird gespielt von Eileen Barrett, einmal Highlander, einmal Eureka, einmal Fringe. Insgesamt nur 30 Rollen. Der angesprochene Latal wird gespielt von Donald Adams, zweimal Once Upon a Time, nur 28 Rollen. Der Rest ist eher unbekannt. Ja, entweder ist Latal irgendwie ein bisschen überheblich und für das Überspielen, dass er hier irgendwie Schiss hätte, weil er sagt, was gibt's denn hier zu fürchten? Ist doch nur ein einziger Typ. Ja, ne, so, ja, ne, man hält sich ein bisschen, was der Typ denn angeboten hat. Und Natal sagt, oh, ja, also bitte, wir haben auch nicht so viel Blut, unser eigenes Blut vergossen, ne, dass wir hier einen falschen Gott durch andere ersetzen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben uns hier entschieden und werden ihm das auch mitteilen. Na, die Gruppe kommt dann da an, alle richten ihre Stabwaffen auf den Prior. Ja, Latal erkundigt sich erstmal, ob er da irgendwie alleine gekommen ist. Und der Prior sagt, nee, die Ori sind immer bei mir. Und habt ihr denn das Buch jetzt des Ursprungs gelesen? Der Prior an der Stelle, mal jemand anderes, wird gespielt von Ian Butcher. Viermal hat er Dennick gespielt in SGU. Einmal Supernatural, einmal Once Upon a Time, dreimal Fringe. Er hat den Head of Security in dem Robocop-Film gespielt. Einmal Arrow, nur 32 Rollen. Ja, Latal bestätigt auf jeden Fall, dass man das hätte. Und ja, was er denn davon jetzt halten würde, von dem Versprechen der Uri. Und Latal wiegelt ab, nee, wir wollen jetzt nicht weiter von irgendwelchen falschen Göttern hören. So von wegen hier, verpiss dich. Oder, und nimm dein Leben mit. Ne, dann, oder. Na, und der Prior hier, sprichst du denn für alle? Und ja, oder sprecht ihr für alle? Und Latal bestätigt das. Ja, nö, dann in dem Fall, diese Welt wird auf jeden Fall ihren Purpose erfüllen. Ja, der Orb an seinem Stab beginnt zu glühen. Die Jaffa beginnen dann daraufhin zu feuern. Aber er ist ein unsichtbarer Schutzschild davor und der Prior wird von den Salven nicht getroffen. Man feuert aber trotzdem weiter und ja, der Prior rammt seinen Stab in den Boden und bewegt ihn so ein bisschen hin und her. Und dann werden die sechs Jaffa, die da angekommen sind, werden einfach davon geschleudert, also richtig weit davon geschleudert, nicht nur
Also ist Darth
umgehauen,
Vader
sondern
oder so, der
ja, er
da
aber ja,
kommt.
Darth Vader hätte den jetzt nur einen Meter weit geschleudert, aber die
Ja,
verschwinden ja aus dem Kam aus der
Endlevel.
Kamera. Ne, also Bums fallen aus dem Set raus. Ja, ne, dann ja, so von wegen, dann wird plötzlich ein Energiefeld, ein blaues, wird sichtbar, was sich irgendwie so um den Prior schießt. Also es kommt aus dem Boden raus und umfasst das Stargate und wird immer höher. Also ne, wird dann zu einem Dome so langsam. Und der Prior steht da und betet munter vor sich her. Endteaser, Opening Credits, wir gehen in den Cheyenne Mountain. Das Gate wird mal wieder aktiviert, obwohl die Iris zu ist. Ne, also Iris24, unser Sponsor, ihr kennt ihn ja, lässt grüßen. Ne, Harriman sitzt da oben im Kontrollraum und ja, berichtet hier Unscheduled Off-World Activation und ja, ne, Landry erkundigt sich dann, was denn hier Sache ist. Und ja, wir haben eine Textmessage erhalten und wir sehen dann diesen Text auf dem Bildschirm. Und ja, oh, ist wohl Gur-Ult und ja, hier kann wohl keiner Gur-Ultisch lesen, sagt dann Landry. Und an der Stelle gehen wir dann etwas unguulisch in die Sporthalle. Wir sehen, Basketball wird gespielt. Mitchell, Daniel, Vala und Tiag auf der anderen Seite. Und ja, ne, ein paar finden und hast du nicht gesehen. Und der eine fällt dann um. Also Daniel fällt dann um und wird dann hochgehoben von Tiag, also aufgeholfen. Und ja, dann wird Vala hochgehoben von Tiag und die rammt den Basketball dann oben durch den Korb, also durch den Ring. Kein Stargate-Ring, sondern ein Basketballring und ist begeistert. Sie wird runtergelassen und ja, ne, so irgendwie so ein bisschen feiern sie sich da gegenseitig ab. Hier so, sie bumpt ihn mit ihrer Hüfte an und ja, Mitchell und Daniel lachen und ja, auf jeden Fall. Man unterhält sich so ein bisschen und ja, Vater macht sich so ein bisschen lustig hier, lasst Leute hier irgendwie von anderen Planeten euch irgendwie in eurem eigenen Sport hier irgendwie fertig machen. Also sie kann es ja nicht lassen zu lästern. Und na, wäre halt auch ein bescheuertes Game. Und nee, sagt er dir, das bescheuerte Game ist immer noch nicht vorbei. Und was auch immer, Mitchell da meinte, ne, das ist mein Wingman, wobei das vermutlich geht jetzt mal so in die Richtung, das ist wegen her, ne, das ist eine gute Einstellung, sagt er zu Daniel und irgendwie mein Fahler, dass er einen neuen Wingman bräuchte. Ja, man wird ein bisschen so ranten, I'm going to kick your ass und es ist, ja, ne, man hat ein bisschen Spaß auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall kommt dann plötzlich Landry dazu, ne, man lässt alles stehen und liegen. Ja, militärische Haltung wird angenommen von Mitchell jedenfalls. Und ja, Mitchell steht easy, easy. Ne, also von wegen, ich bin hier auf der Suche nach Diag und ja, wir haben eine Kommuniqué eines Go'uld namens Nerus erhalten. Ne? Klingelt da irgendwas bei dir? Und ja, Tiag, ja, vom Namen her, meiner Go'uld hat Baal irgendwie ein paar Jahrhunderte unterstützt. Ja, was kannst du mir von ihm erzählen? Dann mischt sich Vana aber ein, die den wohl auch kennt. Ne? Das willst du gar nicht wissen. Und doch, 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 doch. Und ja, wieso? Ja, ne? Wie wäre es denn damit? Ich habe hier das Sagen und ich habe eine einfache Frage gestellt und ja, ne, weil er erzählt dann, ja, Nerus ist hier irgendwie der Völlerei anfällig. Und ja, ne, Tiag bestätigt das, ja, das ist ein Go'uld, der für seine vielen Appetite. Ist Appetit überhaupt der Plural von Appetit? Ich weiß es gar
Keine
nicht.
Ahnung, ob es da einen gibt.
Bekannt ist und ja, ne. Daniel weiß auch ein bisschen was und sagt dann, ja, oh, er hat viel go'uldischen Krimskrams entwickelt, also das ist wohl so ein technisches Genie. Hey, wirklich? Und ja, nur deshalb habe ich dem dann auch weiter zugehört, sagt Landry dann, so von wegen, er hat angeboten, für uns zu arbeiten. Und hier, Nerus kann nicht, dem kann nicht vertraut werden und hast du nicht gesehen, das Übliche halt. Ist sowieso irgendwie merkwürdig, dass hier irgendwie das SGC auf die glorreiche Idee kommt, mit dem Go'uld zusammenarbeiten. Ich glaube nicht, dass die Tok'ra dafür so, dass die Tok'ra davon so begeistert wären. Ja, komisch. Sehr, sehr merkwürdig. Warte, ich habe hier noch einen. Ach so, ja, okay. Ne? Also vermutlich haben die ja auch in Vergangenheit zusammengearbeitet, um den Tok'ra dann die Go'uld auszuhändigen, ne, damit die Symbionten daraus entfernt wurden. Warum das in dem Fall? Also, keine Ahnung. Scheint wohl ein tolles Angebot zu sein, was Daenerys hier von sich gelassen hat. Ja, Landry sagt dann im Gegenzug hier zu Diax auf dem Weg. Er hat auch ganz viele tolle Dinge über dich erzählt. Also, nimmt dann den Basketball auf und schmeißt ihn durch den Reifen. In der Stelle, der Darsteller ist sogar irgendwie mal von der NBA gescoutet worden. Also der hat wohl in seiner Jugend viel Basketball gespielt und gut Basketball gespielt. Und die haben die Szene wohl ein paar Mal gedreht und jedes Mal hat er den direkt auf Anhieb im Korb versenkt. Also Bo Bridges hier an der Stelle, das sportliche Genie der Folge. Wir gehen auf jeden Fall jetzt im Briefingraum und dort geht's weiter.
Ja, Daniel sitzt da am Tisch, liest einen Bericht und gegenüber ist Mitchell und Teal'c und Valar ist da, steht da hinter dem Teal'c. Und Daniel meint, nee, hat er nicht, hat er jetzt nicht wirklich. Und er sagt ein paar sehr schöne Dinge. Ich würde es für eine große Ehre halten, die Helden der Tauri zu treffen, die die Go'uld in die Knie gezwungen haben. Mitchell findet, dass das ja doch ganz nett ist. Und Valar ist aber sehr anti, kann man, ja, also. Man kann die Tür nicht ehrlich für einen erbärmlichen Minderjährigen öffnen, okay. Der sich als großen Jungen ausgibt.
Meiner Go'uld. Also meiner ist ja auch für minderjährig der Begriff, aber es geht ja um meiner Go'uld und nicht um meiner als meiner.
Nun zumindest versprechen Sie mir, dass Sie ihn dann foltern wollen. Und ja, Landry meint eher so, nee, hier kriegt eine VIP-Suite und Valar ist geschockt so, nee, und Landry doch. Geht so ein bisschen hin und her, ne, wenn es dir nichts ausmacht, wieso, ja, bla bla bla. Daniel meint dann, ja, laut seinem Kommuniqué ist er im Besitz von mit militärischer irgendwie Infos mit irgendeiner krassen Dringlichkeit. Und Daniel meint, da kann man halt mal zuhören. Ja, und wieso, naja, warum nicht bei Baal, warum kann nicht bei Baal wohnen oder bei anderen Go'uld arbeiten und. Irgendwie, naja, schauen wir mal erstmal, was da jetzt passiert. Und ja, Tier sagt auch, ja, indem er Anubis besiegt. Und Daniel meint, dieses meisten Systemlords wurden von den Replikatoren getötet. Und dann haben wir auch die Replikatoren besiegt. Und ja, wow, sieht doch, wir sehen cool aus, mein Mitchell. Naja, Landry sich da sagt, man solle sich das jetzt erstmal alles nicht zu Kopf steigen lassen. Und Valar meint, ja, haben Sie hier seine Liste der Nahrungsanforderungen gesehen? Und Daniel zieht Also, weil er diesen Bericht irgendwie weg und Landry hat da wohl schon für gesorgt. Und ja, irgendwie Trakee-Eier oder so. Und Landry meint ja, wir haben halt Eier bekommen. Keine Ahnung, ob die Reis sind oder nicht oder halt Eier. SG-3 ist mit ihm auf einem neutralen Planeten, der eine Sicherheitsprüfung wird da gemacht, während wir sprechen. Und da, sobald da grünes Licht gegeben wird, dann möchte ich, dass sie da, und dann hört man schon das Gate-Geräusch und Harry Mann meint, jetzt gibt es hier eine Off-World-Activation und Landry, ja, wenn man vom Teufel spricht, weil er schüttelt nur den Kopf, während Daniel den Bericht schließt, dann gehen wir gleich auch rüber in den Gate Room. SG3 stampft hinunter mit Neros, der hat so eine schlichte braune Robe an und ja, SG1 kommt dann da auch hin. Und der Sergeant meint dann, ja, er ist sauber, Sir.
Neros wird gespielt von Mori Chaikin, Jim Sting in Wargames, ne, also einer der Klassiker. Einmal die unbekannte Dimension, also das Original, nicht hier, wie heißen sie denn? Gott, da gab es doch zwei Abklatsche von, also die aus den 60ern.
Nee,
Zweimal
Twilight? Nee,
Lex.
nicht Twilight Zone.
Nee, Outer Limits
Ach
war
so,
das doch, ne,
ja.
und sowas. Nee, aber dazwischen gab es auch noch eine irgendwie. Zweimal Lex the Dark Zone, Capella in The Art of War, auch ein sehr, sehr guter Film, sehr zu empfehlen. Einmal Andromeda, ein weiteres Mal SG-1 in gleicher Rolle. Auch sehr fleißig, 163 in Summe.
Der Landry bedankt sich beim Sergeant, ne? Den nehmen wir jetzt hier, nehmen wir dir jetzt ab. Ja, Nerus guault, voiced vor sich hin und meint, dass er eben Nerus sei. Und Landry, ja, hier, ne, stellt sich auch vor als er selber und dass er eben hier der Commander sei. Und Nerus, ja, ne, ich bin mir sicher, sie sind hier alle super dufte, wichtige Personen. Hatten wichtige Gründe, mich hier diesen Sicherheitsvorkehrungen irgendwie zu unterziehen. Dann hebt er die rechte Hand und da hat er so einen roten Ring. Und geht direkt an Landry vorbei und bewegt sich da und bleibt erstmal vor Teal'c stehen. Und ja, ich bin eigentlich nur hier, um dich zu treffen und das Gesicht des. Und Mitchell. Nerus meint ja, derjenige, der den großen Aufstand ja, inspiriert hat. Und die Zeit der falschen Götter ging ja auch wegen ihm zu Ende. Und Daniel hebt eine Augenbraue, wirft einen Blick auf Valla und bemerkt aber nicht, dass Nerus jetzt vor ihm stehen bleibt, also doch nicht zu Teal'c rüber ist. Ja, Dr. Daniel Jackson, sagt der Nerus. Und es wird unter den Go'uld gemunkelt, dass du alleine Anubis besiegt hast. Stimmt das denn? Und Nerus macht so ein Augenzwinkern Richtung Daniel. Und der erstmal ausweichend ist, ja, wo haben sie denn das gehört? Naja, ich höre alles. Valla findet es irgendwie lustig, die ganze Nummer. Und Mitchell ist auch verwirrt. Nerus bewegt sich dann zu dem und, ah ja, hier, Mitchell stellt sich auch vor. Und Nerus scheint aber enttäuscht zu sein, ne? Aber du bist nicht. Und Mitchell gleich so, nein. Also, ja, Nerus, naja, wird er denn da sein? Und Mitchell, nein. Nerus sieht dann enttäuscht aus und wendet sich an Valla. Und du? Du bist ja auch noch nicht mal Colonel Carter. Was ist denn hier los nach dem Motto? Also, ist ganz verwirrt. Was ist denn hier bei SG-1 los? Ist da nicht begeistert. Und ja, ist auch gar nicht so, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Und Landry meint, ja, wenn Sie uns bitte in den Briefingraum folgen, wir haben ja ein bisschen was zu bequatschen. Und Nerus, ja, hier. Aber zuerst muss ich Nahrung haben, ne? Konnten Sie denn meine Nahrungsbedürfnisse da irgendwie erfüllen? Und Landry ist verärgert so, ja, so menschenmöglich, so weit es uns menschenmöglich war. Und Nerus, na, okay, weil ich bin ja positiv hungrig. Landry und Nerus verlassen da den Gate Room und SG3 folgt dahinter, Valla mit verschränkten Armen. Und nach dem Motto, ja, habe ich es dir doch gesagt. Ja, dann geht's weiter auf diesem Planeten, eine Miniszene. Der Planet, weiß ich gar nicht, ob es erwähnt wird, heißt wohl Kalana. Kalana. Da sieht man eben diese, ja, nicht die, aber jetzt neue Jaffa sozusagen. Und die ballern eben auch auf dieses blaue Energiefeld. Auch glaube ein, zwei mit so Maschinengewehren von der Erde und der Prior steht halt in diesem Kraftfeld und da passiert nichts Großartiges. Wir gehen wieder zur Erde in den VIP-Raum, der da irgendwie hergerichtet oder ausgewählt wurde. Ist so ein bisschen griechisch-römisch mit Büsten, Efeu und Kunstwerken, ein bisschen so im Rahmen der Möglichkeiten des SGCs verziert worden. Esstisch ist sehr prächtig, ne? Obstschalen, Silber, Käse, Tabletten, alles. Und hier studiert er ein Fresko an der Wand, Valla steht da an der Seite, verschränkt immer noch die Arme. Und auf der anderen Seite des Tisches ist Landry, Mitchell und Daniel. Miss Efgard ist an der Tür, alles wie immer halt. Und Nerus pflückt derweil ein paar Träubchen da vom Tisch und popst sie in seinen Mund, steht hier. Okay. Und Nerus ist halt überraschend so, oh, da sind gar keine Kerne drin, ne? Wie ist denn das möglich? Und Daniel, ja, es ist halt ein Staatsgeheimnis, aber wieso können, ne? Kann man doch drüber reden, drüber verhandeln. Und Nerus so, naja, es ist unmöglich, ja, es geht doch gar nicht, ne? Aber mega lecker. Und Nerus raschelt da weiter irgendwie. Und dann hört man die normale Stimme von ihm, ja, trotzdem haben wir hier wichtige Fragen zu diskutieren, nicht wahr? Und Mitchell stellt auch diese Stimmenänderung fest. Das muss er auch verbal äußern aus irgendeinem Grund. Und Nerus kichert, oh, naja, wir müssen ja auch nicht immer so reden. Ist da weiter und Daniel tauscht einen Blick aus mit Teal'c, Mitchell und Landry. Und Nerus meint eben, na, dass er irgendwie ein Gerät erfunden habe. Und ja, vor 2 Tagen ist hier was aufgetreten und er nimmt so ein kleines Gerät aus seinem, weiß nicht, was der hat, einen Koffer oder irgendwas, auf den Tisch, drückt da einen Knopf und dann sieht man so ein dreidimensionales holographisches Bild von dem Planeten Kalana und er dreht dann, also Fuß auf den Tisch macht er noch und meint eben jetzt, ja, es nennt es der freie Jafar hier, dieser Planet wird behauptet, dass er Kalana heißt und auf dem Planeten, also auf diesem Hologramm, sieht man ja auch diesen blauen Kreis, ne, dieses Schutzschild-Ding jetzt sozusagen. Und Vala fragt, was soll denn das jetzt hier? Und naja, das ist die Bildung eines extrem großen Kraftfeldes, um das Stargate, meint Teal'c und Nerus stimmt dazu. Und Mitchell fragt, ja, wieso teilst du jetzt diese Infos mit uns? Und ja, wieso waren sie denn so überrascht? Wir haben uns doch zusammengetan, um die Replikatoren zu zerstören, meint Nerus. Und Teal'c erinnert sich aber nicht an Nerus Teilnahme und ach Teal'c, ja, du hast mich schon verwundert. Ne? Ich war derjenige, der herausgefunden hat, wie man alles Tages in der Galaxie auf einmal aktiviert. Hat Baal dir das nicht erzählt? Teal'c öffnet seinen Mund, aber Vala unterbricht ihn dann, ja, jetzt ist es soweit, meinst du? Teal'c blinzelt Vala an, aber sie lächelt und zwinkert auch und Teal'c seufzt und Nerus meint, ja, nee, nicht. Ist okay, ne? Ihre Gegner nennen sich die Uri. Meint er und nennt sie, ja, er kennt die doch schon. Und Nerus, ja, aber jetzt, ich merke, es ist, ne, es ist nur eine Person, also zweifelsfrei ein Prior, der in diesem Kraft innerhalb des Kraftfelds ist und das Kraftfeld würde sich ausdehnen. Wäre cool, wenn der Prior sich ausdehnen würde. Ja, Nerus schaltet dann das Ding ab, Akku sparen. Und Teal'c meint, ja, sind die da wohl bald bereit, da ganze Armeen irgendwie hinzukarren. Und Nerus grunzt, ja, ne, und darüber hinaus kann das Stargate selbst nicht geschlossen werden. Und Daniel meinte, hey, was, das ist jetzt vor 2 Tagen passiert? Und Nerus bestätigt das. Mitchell stellt nochmal das fest, was dann in allen dieser Folgen immer kommen muss als Satz, warum auch immer, dass ein Wurmloch laut Wurmlochphysik nur eben 38 Minuten offen bleiben kann, also das Stargate. Und Valar, ja, knackte Nuss im Mund so. Nee, nach den Uri eben nicht, ne, die sind hier obergeil. Und Daniel meint, ja, das bedeutet, dass sie da wohl eine Stromquelle haben, die eben auf unbestimmte Zeit ein Wurmloch aus einer anderen Galaxie aufrechterhalten könne, plus eben dieses Kraftfeld. Und das könne eben ein ZPM nicht mal.
Was ja aber Quatsch ist, ne, sie gehen jetzt hier auf die, also hier der erste Mumpitz der Folge, es wird noch viel folgen. Sie gehen ja hier davon aus, dass es eine Energiequelle ist, die dafür sorgt, dass das Ding so lange aufbleibt. Aber das haben sie herausgefunden, es ist physikalisch unmöglich. Ne, das hat, egal was für eine Energiequelle du dahinter packst. Es gibt Ausnahmen, wir haben auch eine solche schon gesehen. Aber da werden ja auch die Gegebenheiten von Raum und Zeit ein bisschen beeinflusst. Dementsprechend mag es deshalb
Ja.
funktionieren.
Was kümmert so ein Uri schon Physik und ja. Ach so, Teal'c meint dann ja, wie sollen wir denn überhaupt gegen so einen mächtigen Feind kämpfen? Und Nerus meint ja, wir haben mit meiner Hilfe. Ne? Jedes Kraftfeld hat eine Schwäche. Ich bin zuversichtlich, wir finden die hier. Daniel, ja, sie sind ein bisschen, na, ne, suspicious, meint er. Also meint er nicht, aber mit seinen Augen meint er es und Vala schüttelt den Kopf. Und Mitchell meint dann zu Landry, ja, Sir, wenn es so stimmt, ne, dann müssen wir irgendwie Taktikänderungen machen und eben darauf, auf die Situation reagieren. Und Landry stimmt dazu, aber ne, das ist eben kein Jaffa. Wenn dieses Kalan eine Jaffa-Welt ist, bin ich mir nicht sicher, ob das unser Kampf ist, also sozusagen, ob wir den da ausfechten wollen. Das würde ich jetzt mal so sagen. Und Nerus, ja, weiß nicht, euer Kampf. Sie haben den zum Untergang der Geult geführt, ne, das ist eine große Galaxie. Ne, haben sie alles so selber gemacht nach dem Motto. Und dann müssen sie jetzt auch Verantwortung übernehmen. Und Lenji, ja, und was würden sie jetzt uns machen lassen? Oder was nach dem Motto, was würden sie jetzt machen? Und Nero ist, ja, greift so schnell wie möglich mit also sau vielen Kräften an, wie sie da eben haben. Das ist nichts weniger als eine Invasion generell. Ob es einem gefällt oder nicht, man befindet sich hier in einem Kriegszustand und alle schauen besorgt drein. Und dann gehen wir. Also es gibt noch einen kurzen Shot vom Shane Mountain bei Tag, haben eine Miniszene in Landrys Office, wie er eben telefoniert, okay, telefoniert und am Schreibtisch hinher dreht. Und ja, wir kriegen auch mit wem er telefoniert, das ist nämlich Jack O'Neill. Und ja, hier Jack, sie haben hier die Mark, ich kann die Zahl immer nicht, 10? Keine Ahnung. Erfunden sind derjenige, der eben die verdammte Ding auch verwenden soll. Ja, verschwenden sie jetzt meine Zeit mit einem Nein, und dann unterbricht er das Telefon. Ja, dann meinte er, ja, ich habe genug von diesen SG-1, von deinen SG-1-Berichten gelesen, um zu wissen, dass es Zeiten gab, in denen niemand außer Samantha Carter deinen Arsch aus dem Feuer retten konnte. Und nun, das ist einer dieser Momente nach dem Motto. Und dann, ja, merkt er, wie er sich rumdreht, dass eben besagte Samantha Carter auf einmal in der Tür steht und nickt und eben, ja, bin hier wie befohlen, Sir. Und Landry seufzt und telefoniert weiter. Ja, sie steht jetzt hier. Bist echt ein witziger Typ hier, Jack, ne? Sehr witzig. Carter schaut dann le verlegen lächelnd den Landry an. Und dann haben wir noch eine Miniszene in diesem SGC-Zimmer. Da ist Personal, der Militärpersonal vor der Rampe und die sehen das drehende Gate. Also da sind schon ein paar Chevrons kodiert, da gibt es wohl gleich eine Ankunft oder auch wie auch immer. Und dann geht es auch gleich direkt rüber in den Control.
Harriman sitzt da an seiner üblichen Konsole. Tiag Mitchell, Daniel Waller stehen da auch. Na, haben schon ihre schwarzen Klamottchen an. Sind ausgerüstet für eine Mission. Und ja, ne, Harriman, ja, Chevron 4. Und ja, Waller versucht in der Zwischenzeit irgendwie zu erzählen: Ach, der lügt doch. Und ja, wobei denn? Will Daniel wissen? Ja, alles. Harriman zählt dann weiter: ne, Chevron 5. Und ja, Tiag erzählt uns hier ein bisschen, was wir noch nicht gesehen haben. Er sagt nämlich, ja, wir haben doch hier versucht, das Gate schon ein paar Mal anzuwählen, ohne jeden Erfolg. Und ja, Chevron 6 ist dann auch encoded. Und ja, ne, Mitchell meint aber, man könnte ihn trotzdem unterstützen. Ist ja auch in ihrem Interesse, die Uri aufzuhalten. Ja, ne, hey, dann, ja, Chevron 7 lässt sich nicht anschalten. Ja, an Carter wird sich dann gewandt und Landry sagt auch hier, wir haben das lange genug hier probiert. Ja, was sagen Sie denn? Und ja, ne, hat sich mal die Pläne angeguckt. Die Prometheus ist auf dem Weg nach P4C 452. Wir werden von da aus dann nach Kalana reisen. Und ja, ne, hier, wir erzählen noch ein bisschen von der Unique Ability, dass es da geht, unbegrenzt offen zu halten, wobei sie nicht wissen, ob das unbegrenzteste Wissen ist, länger als nur 30 Minuten. Ne, man weiß auch nichts über die Force Field Capabilities, aber der Präsident hat alle Möglichkeiten, also hat autorisiert, dass man alle Möglichkeiten einsetzen könnte, die uns zur Verfügung stehen, um diese Mission zu beenden. Ja, ne, Mitchell ist davon nicht so begeistert, weil für ihn klingt das direkt nach dem, was gleich kommt. Ne, sagte, ja, oh Gott, ne, bombenfreie Karriere, das ist wohl das Ende davon. Und ja, Herr Carter ist jetzt in Area 51. Da hätten sie irgendwas entwickelt. Was, wovon O'Neill glaubt, dass das die beste Möglichkeit wäre, sie zu stoppen. Und Valla, du glaubst da sicher dran, ja, wir müssen das probieren. Ich glaube nur nicht, dass das genug ist. Und ja, wenn wir nur das haben, sagt Landry, gibt es noch irgendwelche anderen Fragen? Und keiner hat welche. Und dann will er von Teal'c wissen. Hier gibt es dann irgendwie schon Feedback vom Jaffa Council. Tiag verneint das und okay, wir können nicht auf Gerak warten, sagt dann Landry, wir werden jetzt hier loslegen. Chief, the Gate anwählen. Harriman bestätigt, SG-1 wird befohlen, abzudampfen. Im Gate Room sehen wir, dass das Wurmloch sich etabliert. Man prüft nochmal seine Waffen und Daniel wendet sich in dem Moment aber auch nochmal an Carter und sagt: Ach, auch wenn es nur temporär ist, ich bin froh, dass du wieder hier bei uns bist. Und Ja, Mitchell ist auch begeistert, ne? Die Band ist back together und Tia kann damit wohl nichts anfangen mit diesem Ausdruck. Und ja, ne? Und hat er dann hier irgendwie zu, ne? Überfahrt er dann hier, was ist denn mit dem, mit der Ersatzsängerin? Und ja, Mitchell macht sich so ein bisschen witzlustig, ne? Deswegen, sie bringt Spaß und Freude, she's good fun. Und außerdem, ja, ne? Er wird dann wohl sterben ohne sie und ja, würde wohl die Mission ein bisschen beeinträchtigen, wenn das so wäre. Katana, hä? Ich habe doch irgendwie vor ein paar Wochen doch mit euch, mit irgendwem gesprochen und sagt mir, dass die Effekte des Bracelets hier abklingen. Ja, sagt Daniel, ja, tun sie, aber ne, wir wollten das jetzt nicht irgendwie mit quer durch die Galaxis ausprobieren und Carter versteht das schon. Vavala macht an der Stelle auch einen Wortwitz, weil sie sagt, ach du, ne, you're just dying to get rid of me, dying. Das passt ja natürlich, wenn du dann wirklich dich entfernst voneinander und er dann wirklich stirbt. Und Daniel sagt doch, nein, nein, ich würde nicht dafür sterben. Vavala so, ja, ich weiß, ich bin hier irgendwie nicht willkommen, obwohl ich mir so viel Mühe gebe. Na, also wenn ich Daniel hier irgendwie sicher zurückbringen kann, dann werde ich das wohl tun. Ja, ne, sie wendet sich, bevor man geht, nochmal an Landry und sagt, hier, sag, ne, ich habe euch gewarnt, ne, so von wegen den Guru herzubringen, ist eine scheiß Idee. Ja, Landry dann auch hier, get to it, good luck, ne, und dann, right, let's go. Wir sehen die Prometheus über diesem B4C452 stehen. An Bord der Prometheus ist SG-1 jetzt auch angekommen. Und also gerade eben, ne, Mitchell erkundigt sich nämlich, ne, Request Permission to come aboard und Pendergast bestätigt das. Sagt dann auch, Shaft, willkommen aboard der Prometheus. Und hatte, hä, Shaft, ja, ist mein Callsign, Camp Shaft. Und okay, Carter grinst ein bisschen, genauso wie Vala. Und Pendergast nimmt jetzt eins der Telefone am Flur, redet dann da rein. So, Flight Deck, hier, das Pendergast, SG-1 ist an Bord, ne? Hier Hyperdrive anschalten. Auf nach Kelana, best possible speed. Und ja, Carter erkundigt sich dann auch direkt, ist die Mark 9 denn fertig? Und ja, System Checks, ne? Ich habe gehört, euch brennt die Zeit unter den Fingernägeln. Tiag bestätigt das und wobei man immer noch nicht weiß, warum es einem da brennt. Also von wegen, ne, der Gur-Ult hat ja jetzt nur erzählt, so von wegen, okay, da gibt es ein Schutzschild, das Stargate ist unendlich auf, aber ja, was man von Seiten der Uri oder was die überhaupt vorhaben, das weiß man an der Stelle hier überhaupt nicht. Ja, Vala erkundigt sich auf jeden Fall, was dieses Mark 9 denn ist. Das ist ein Gatebuster, erklärt Mitchell und ja, ne, ja, ne. Klingt groß und ja, wohl zu groß ist Mitchell. Also der ist immer noch skeptisch, was den Einsatz von Atomwaffen geht. Und Fala bezieht das vermutlich wieder auf irgendwas Sexuelles. So fing ich dachte, es gäbe nichts in der Art, also wegen zu groß. Und ja, ne, also ne, Daniel. Sie hat sich mittlerweile einen Schal um den Hals geschwungen und Daniel zieht ja, das ist doch eine Militärwessel, was ja auch totaler Quatsch ist. Klamottenordnung gilt für militärisches Personal und nicht für Vala als Zivilistin. Aber sie sagt, ja, ich weiß, Schatzi, ich habe das Ding schon mal gestohlen. Und ja, ne, so von wegen könntest du nicht vielleicht so ein bisschen my charming self sein und ja, ein bisschen weniger reden vielleicht, ne, ein bisschen shut the hell up. Und ja, man macht sich dann durch den Gang auf die Socken. Wir sehen nochmal die Prometheus, wie sie in den Hyperspace geht. Im Cheyenne Mountain ist es mittlerweile Nacht geworden und im VIP-Room sitzt da Neros und ist wieder am Futtern. So eigentlich, ich glaube, das wäre so traumhaft, das wäre auch was für McKay oder so. Und ja, der General kommt dazu und ja, hier komm, hier, ne, setz dich zu mir für ein Glas auf Wein und erzähl mir hier, das kam aus einem Ort namens Frankreich. Und, ja, Landry ist leider im Dienst. Und ja, dann futtert er wieder irgendwas, steckt sich irgendwas. Was ist das denn? Das exquisit. Was ist das? Chicken. Chicken. Eine ganz, ganz rare Delikatesse bei meinen Leuten und so wegen exquisit. Ich will mehr Chicken. More Chicken, sagt er. Und ja, sagt Landry, er versucht das irgendwie möglich zu machen. Ja, ne, so von wegen, dieses Arrangement wird aber nur funktionieren, wenn du uns wirklich irgendwie bei diesem Problem helfen kannst. Wobei er bis jetzt noch nichts in der Richtung getan hat. Und ja, ich bin auch am Arbeiten. Ich war schwer am Nachdenken, als du reingekommen bist. Und ja, oh, du vertraust mir nicht. Und natürlich vertraue ich dir nicht. Und ja, Neos sagt, ja, hier, komm, lass mal gucken. Hier, latest Transmission von meinem Satelliten. Ne, so von wegen, wie du sehen kannst, expandiert dieses Feld immer weiter. Aber es schwächt sich dann doch mal ab. Was ja auch klar ist, das kommt später nochmal. Du hast eine bestimmte Menge an Energie, die, keine Ahnung was, vielleicht durchs Gate kommt
Ja,
oder
wenn du
vom
dir auf
Stab
einer
gemacht
Fläche
wird.
verteilen musst.
Genau, das ist
Ja.
dann weniger, das schwächt sich ab. Da kommen wir nachher zu, macht eigentlich dann die Auflösung. Also es gibt deutlich andere. Na, also allein schon diese Aussage würde reichen. Ne? Also von wegen, man muss einfach nur warten, bis das Feld groß genug ist und dann kann man da durchbrechen oder sowas. Ne? Also, naja, ja, ne? So von wegen, oh, ja, ne? Wenn das so breit ist, können wir dann da auch durchbeamen und ja, mit einer dieser Nuklearwaffen, von denen die erzählt hat, und ja, oder SG-1, ne, so von wegen, sie könnten immer noch mit dem Prior reden, und wieso sollte ich denn das tun? Ja, ne, wir benutzen ja Gewalt nur als letzte Option, und das wird nötig sein, General, das wird wirklich möglich sein, so von wegen, und das auch mit der mächtigsten Waffe in ihrem Arsenal. Und ja, ich werde diese neuen Informationen direkt an die Prometheus weiterleiten. Und ja, dreht sich nochmal um und zeigt auf den Tisch. Ich werde versuchen, hier noch ein bisschen mehr Chicken anzuschleppen. Aneos ist begeistert. Du, sagt er nur. Miniszene im Space. Wir sehen die Prometheus, die sich Kelana nähert. Wir sehen das Force Field, was schon aus dem Orbit heraus sichtbar ist. Und gehen dann auf die Prometheusche Brücke.
Da sitzt man da irgendwie an Konsolen, Pendergast auf dem Captainstuhl. Daniel Mitch, Carter und Waller stehen da hinten dran. Im Hintergrund spricht hier mit einem Besatzungsmitglied über Themata. Max meint, Sir, hier verschiedene verschlüsselte Data-Geschichten aus dem SG kommen jetzt irgendwie über den Hyperraum rein. Pendergast, ja, dekodieren Sie das Zeug mal sofort. Jetzt nehmen wir andere Schiffe im System. Also gibt es hier andere Schiffe im System und Max negativ. Mitchell meint, man könne doch jetzt einen genaueren Blick auf die Oberfläche werfen. Carter bewegt sich vorwärts zur Konsole, setzt sich da in Pendergast oder also in den anderen Stuhl, das sind ja zwei, und meint eben, das Ausmaß ist eben mit bloßem Auge schon zu erkennen. Weil er lehnt sich auch über die Marksche Konsole und ist erstaunt. Oh mein Gott, das ist ja riesig. Und Daniel schaut sie dann aufmerksam an. Und weil er, ja, nicht alles, was ich sage, sind Anspielungen, meint sie noch irgendwie. Ja, wissen wir alles. Danke, danke, meint Daniel. Ja, und Carter sagt jetzt, dass der das ursprüngliche, jetzt irgendwie ist das Schutzschild wahrscheinlich gemeint, um 900% gestiegen ist. Und Tielek meint, ja, was ist denn mit den Jaffa-Körnern, Carter? Die drückt jetzt ein paar Knöpfe und blickt auf Tielek. Sorry, ne? Ja, jetzt gibt es hier irgendwie keine Lebenszeichen zu vermessen außerhalb des Kraftfelds. Und Mitchell, ja, und im Inneren, ja, nur eins. Und Mitchell, aha, der Prior. Carter äußert, dass sie nicht weiß, wie der das denn hier bewerkstelligt. Nach diesen Messwerten ist die Atmosphäre im Feld giftig, wahrscheinlich als Folge des Jaffa-Waffenfeuers auf das Schutzschild, aber warum sollte dann da was giftig
Ja,
werden?
das habe ich mir auch
Ja.
aufgeschrieben. Das ist wieder so ein totaler Mumpitz. Also die kamen nicht mal durch. Also das ist völliger Quatsch.
Mit Corona-Bakterien beschossen oder was? Pendergast meint, ja, man sollte jetzt eine Subraum-Nachricht ans Stargate-Kommando schicken und dass wir eben über den feindlichen Brückenkopf sind. Wobei sie eigentlich ja immer noch nicht wissen, ob es einer ist oder wird. Sie ahnen es, aber ja, das steht bei denen schon alles irgendwie so fest, weil sie das Drehbuch gelesen haben. Wir sehen jetzt nochmal Kalana. Es ist dunkel im Kraftfeld. Man weiß nicht, ist es jetzt Nacht oder ist es wegen Giftstoffen oder was auch immer. Dann glüht das Gate ein bisschen, kommt so Nebel irgendwie raus, Knöchel hoch und man ist ja jetzt im Horrorfilm oder so. Der Prior steht da mehrere Meter von dem Gate und ja, liest dann eben aus dem Buch des Ursprungs vor. Wir gehen wieder auf die Prometheus in einem, ist glaube der Maschinenraum, ne? Weil er und hier überprüfen, ja, die Raumanzüge, ich kann nicht sprechen. Mitchell sitzt da auf einer Bank und liest irgendwie ein Paper, hat so ein zylindrisches Gerät, das ist diese Mark 10. Ist es überhaupt eine 10?
Na neun,
Eine 9,
eins
okay.
X.
Ja. Ich bin nicht römisch, katholisch, evangelisch, keine Ahnung. Daniel kommt herein und setzt sich da auch hin, Carter auch. Und Daniel meint eben, ja, sie wissen das, egal wie wir die fragen, die wahrscheinlich da nicht mit aufhören werden. Na, und warum gehen wir da nicht hin, meint Waller. Und ja, nun, du gehst, weil ich gehe. Und Mitchell meint, man hat jetzt hier Aufträge. Und Waller, ja, dank Nerus, ne? Stört das noch irgendjemanden? Also sie ist da schon immer noch sehr misstrauisch und Carter meint, nun, unsere Regierung glaubt, dass wir der den Uri eine Botschaft überbringen müssten. Tja, ja, in der Tat. Die Uri müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie hier nicht willkommen sind. Weil er mit einem Blick auf Daniel nun, einige von ihnen sind sicherlich Experten dafür, diese Botschaft zu übermitteln.
An der Stelle auch ganz, ganz merkwürdig, weil Daniel sagt ja zu Vala, du gehst, weil ich gehe. Wir haben ja vorhin schon gehört, so von wegen, ne, die Effekte des Bracelets sind schon vor Wochen oder klingen schon seit Wochen ab. Ne, ja, also man wollte es jetzt nicht darüber belassen, am anderen Ende der Galaxie da irgendwie dazwischen zu haben, ne? Aber mal ganz ernsthaft, so ein paar tausend Kilometer von wegen da oben und da unten. Also Vala müsste jetzt nicht unbedingt dabei sein.
Ja.
Also jedenfalls auf dem Planeten nicht, ne? Also.
Genau, dann öffnet sich die Tür zu einem anderen Raum und da sieht man ein paar Besatzungsmitglieder. Und Pendergast meint über die Sprechanlage, ja, SG-1 hier, Flugdeck, meine Leute sind, und dann gehen wir auf die Brücke und Pendergast weiter. Die Vorhersage einer Erweiterungsphase dieses Schutzschildes, ne, das gibt es jetzt in ein paar Minuten irgendwie. Und Carter, ja, verstanden. Dann gehen wir wieder zu den jetzt angezogenen SG-1-Leuten und die überprüfen nochmal die Anzüge und dann die Mark 9-Waffe nehmen sie mit. Und Carter meint, wenn Nero es eben recht hat, dann sollten wir unseren Transportstrahl da durchschicken können, durchs Gate und weil er ja und wenn nicht. Dann sind wir halt, ja, können wir halt nirgendwo hingehen, weil er ist da sehr, also nicht mit zufrieden. Ein Krater meint dann, das Rückfenster wird etwa 16 Sekunden auf der Oberfläche betragen.
Nach der Zeit. Ja, und das ist, ja, das ist auch schon wieder Schwachsinn. Also hier geht man davon, hier tut man so, als würde die Expansion, also der Prozess der Expansion, ne, dann dafür sorgen, dass das Schild durchlässig wird und man hätte halt diesen Timeslot von 16 Sekunden, um runter und wieder hoch zu beamen. Wobei ich mir dann auch denke, so von wegen, was willst du denn 16 Sekunden im Prior irgendwie mitteilen? Aber das ist ja nicht das, was gesagt wurde. Ne? Also es wurde gesagt, ne, je größer das Schild, desto schwächer wird es. Das heißt, warum sollte ich dann einen Slot haben?
Ja.
Also von wegen das Schild, die Kraft des Energieschildes hat, nimmt ab durch jede Expansion.
Was kann
doch dann kannst du da, ja, da kann ich doch immer hoch und runter beamen. Also es muss nicht unbedingt in diese Expansion. Also völliger Blödsinn. Ja, Mumpitz mal wieder. Ja.
Nach der Zeit wird sie da bis zur nächsten Ausbauphase in etwa einer halben Stunde irgendwie sein und werde ich von der Brücke aus überwachen und Mitchell bedankt sich. Komm, mach mal das jetzt. Carter, ja, ist denn bei Modus in 3, 2, 1 und ja, Mitchell und Carter schalten dann diese Waffe gleichzeitig ein. Es ist ein rotes Blinklicht zu sehen, so auf der Waffenkonsole irgendwie. Carter wünscht viel Glück, verlässt den Raum. Mitchell wechselt dann zu dem Anzug. Tier klettert auf eine kleine Leiter und ja, sich dann in diesen Raumanzug auch zu gehen. Wir sehen jetzt diesen Planeten wieder. Mitchell, Tier und Daniel und Vala in diesen Raumanzügen. Ja, sind da jetzt in der Nähe des DHDs auch mit dieser Waffe. Mitchell dreht sich dann um, greift nach der Waffe und dann sieht man pulsierend eben dieses Konsolendisplay der Waffe, halt das Ding ist wohl an. Und ist jetzt im zweiten Modus, sagt er noch ins Radio, wir sind jetzt beim nächsten Fenster und sie bemerken dann, dass da eben der Typ steht und da irgendwie Reden schwingt und Daniel ist erstaunt, wie er atmen kann.
Ja, das hat mich auch irgendwie an der Stelle überhaupt gewundert. Also nicht, dass der Prior atmen kann, aber warum, was hat das jetzt mit diesen Raumanzügen? Haben die irgendwie neue Props gekriegt und mussten die unbedingt ausführen? Also was, man hätte SG-1 ganz normal darunter schicken können, ohne jetzt irgendwie Giftgasatmosphäre, die da plötzlich aus dem Nichts irgendwo auftaucht. Also was das jetzt für eine Bewandtnis hatte. Also hätte es nachher noch irgendwie einen Knackpunkt gegeben, ne? Keine Ahnung was, ne? Die Explosion oder so, Radioaktivitäten, der Anzug schützt dich dann davor, was weiß ich was, ne? Aber so, keine Ahnung, was das soll.
Achso, Tiag meint ja, der hat vielleicht noch irgendwie ein persönliches Schutzschild und der Prior liest da weiter für eigentlich sich selber nur was vor, bis Mitchell dann anfängt zu sprechen. Yo, mein Name ist Oberleutnant. Kann man Mitchell, ist mal diese Übersetzung, Prior unterbricht dann, ja, ich weiß, wer du bist und ja, er hatte ja auch gerade deinen Namen gesagt, merkt Daniel an. Ich weiß auch, dass sie alle hier in der Macht stehen werden, um mich aufzuhalten und Mitchell ja offensichtlich. Ja, ihr werdet scheitern, meint der Prior, die Ori sind mächtiger als du und ja, Mitchell dann auch bla 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 bla. Hier ist die Sache, wir sind hier nicht da, um mit dir zu sprechen, wir wollen mit den Jungs sprechen, von denen du die Befehle bekommst und Der Prior meint nur, ja, die Uri sind da allwissend. Also kann auch nicht auf Fragen antworten. Und Mitchell, ja, ist ja super, ne? In dem Fall haben wir hier eine Mark 9 Naquadria verstärkten nuklearen Sprengstoff am Start, der ausschließlich zum Zweck der Verdampfung von Stargates und alles im Umkreis von 100 Meilen ausgelegt ist. Wenn ihr da versucht, den irgendwie physisch, elektronisch oder anderweitig zu deaktivieren, führt das zur sofortigen Detonation. Und ja, wir haben eine Reihe von diesen gotterschreckenden Dingern am Start und können die auch einsetzen bei Bedarf. Und wenn sie das Geld hier nicht innerhalb von 30, was? Innerhalb von 30? Ja, ach so, genau, unsere Erdminuten, ja, genau, eben abschalten und dann, ja, wendet er sich zu Daniel, ja, geh doch mal voran.
Die Ablehnung, die er hier zeigt, das ist auch, ich weiß nicht, ob die das im Skript hatten oder ob der Darsteller das so reingebracht hat, der ist selber massiv gegen Atomwaffen und das spiegelt natürlich die Abneigung des Schauspielers da. Ne? Ach so. Keine Ahnung, ob er das so reingebracht hat, aber IMDb wurde das extra erwähnt.
Der Ori sträubt sich dann ein bisschen und ja, keine Antwort. Daniel schaut Mitchell unsicher an und der gestikuliert dann wieder und Daniel spricht dann jetzt einfach mal, weißt du, ne, du weißt, wer ist und willst ja keinen Teil von dem, was du zu bieten hast. Wenn dies auf einem anderen Planeten in der Galaxis versuchst, dann werden wir dich finden und auch euch bekämpfen da, ne? Und Mitchell nach einer Pause, ja, das war's jetzt oder was? Und Daniel schaut dann einen Moment auf den Prior, bevor er dann Mitchell anschaut und dann mit dem Kopf nickt und Mitchell, ja, ich habe ihr aber doch jetzt 30 Minuten gegeben und dann starren sie sich unbeholfen an. Dann gibt es ein Piepsgeräusch von der Waffe. Mitchell meint dann, ja, 29 Minuten noch. Ja, die vier drängen sich da enger zusammen. Daniel wirft noch einen Blick auf Mitchell, ja, und Daniel so, Erdminuten? Ja, sage ich halt immer so, ne? Und voilà, nun, jetzt haben wir es. Und Mitchell, dann kehrt der Prior zurück und liest sich selber langweilig aus dem Buch vor, vielleicht will er einpennen. Und Mitchell hofft dann ja, dass eben das Tor geschlossen wird, bevor eben man das Ding abstellen müsse. Und Tielk ist, ja, es ist höchst unwahrscheinlich, Colonel Mitchell. Und Waller, ja, ich weiß, es ist naiv, auch für dich. Und Mitchell meint, dass das eben der größte Sprengstoff ist, der jemals von Menschen gebaut wurde. Und den hier zu zünden, das wäre jetzt nicht so eine historische Note, die er, Fußnote, die er für sich im Sinn hätte. Ist da nicht erpicht drauf, das zu tun. Ja. Und Daniel meint ja, ganz geschweigen von der Schuld, die man empfinden würde, wenn man so ein perfekt superduftes Gate verdampfen würde. Und Mitchell meint dann, ja, und diesen Prior-Typ nach dem Motto. Und weil er, ja, er freut sich wahrscheinlich schon da drauf. Und dann spricht Mitchell wieder den Prior an. Na, hey, Sie wissen schon, dass Sie sich hier im Umkreis von 100 Meilen befinden und dein persönliches Schild würde dir auch nicht viel helfen. Und der Prior dann, ja, der Tod ist nur der Anfang der echten Reise. Und Daniel findet, das klingt doch vertraut. Und der Prior meint, sollte auch vertraut klingen. Ne, Dr. Jackson, wenn ich sterbe, werde ich aufsteigen. Das ist das Versprechen der Ori. Und Tjerk, ja, auch wenn du deine Aufgabe hier irgendwie nicht, wenn du es nicht gebacken kriegst, dann gibt es scharfe Geräusche und Lichtblitze und plötzlich am Himmel irgendwie und alles schauen sich um, ja, und Mitchell fragt, was denn jetzt hier, was geht denn jetzt hier ab?
Auch interessant, dass sie dem Prior hier irgendwie drohen wollen, von wegen, dass er in diesem 100-Meilen-Radius ist. Samantha Carter war sich ja nicht sicher, dass diese Bombe ausreichend ist, um das ganze Ding zu vernichten. Na, also sie war da ja eher skeptisch. Ist so das Größte, was sie haben. Man müsste es probieren. Sie war sich aber nicht sicher. Also woher will man denn jetzt wissen, dass das persönliche Schutzschild des Prios vielleicht nicht auch ausreicht, um diese Gigatonnen-Explosion auszuhalten. Also
dann sehen wir im Space drei Hataks rumspringen in die Umlaufbahn. Und die schießen, also springen halt aus dem Hyperraum und schießen sofort auf diesen Planeten. Und Prometheus Brücke, Carter sitzt da eben mit Pendergast und Marx und Pendergast Lieutenant. Und Marx, ja, es gab keine Warnung, Sir. Sie haben einfach sofort gefeuert. Pendergast meint, ja, verdammt, die sollen da nicht drauf schießen. Ja, machen Sie mal Kommunikation. Führt ja, also meint er dann hier an die Jafar-Schiffe. Hier ist das Erdschiff Prometheus. Wir bitten Sie, Ihr Feuer einzustellen. Wir haben Leute da unten. Und ja, dann sieht man die Feuer weiter. Carter sieht besorgt aus und Pendergast wiederholt eben die Bitte und man versucht da irgendwie einen Ori-Rückzug auszuhandeln und soll jetzt da nicht drauf ballern. Jetzt sind wir auf dem Planet und sehen das Waffenfeuer einschlagen auf dieses Kraftfeld. Mitchell, Tier, Daniel und Waller stehen da beim DHD rum Und Tjerk merkt eben auch an, dass man eben von Hattack-Schiffen hier unten beschossen wird. Und Daniel fragt nach, wieso denn das jetzt? Und Valar, naja, die können wir die nicht dazu bringen, irgendwie damit aufzuhören. Und Mitchell meint, na, das ist schlecht möglich. Und auch die Sicherung des Mark 9 hier im Motu ist ein bisschen zuckend. Weil er meint, ja.
Itchy, Twingy oder sowas, ne? Also ein bisschen hakelig.
Ja, wie sie meinen, also könnte das irgendwie weggehen. Und Mitchell bewegt sich dann auf diese Waffe zu. Auf der prometheuschen Brücke, Carter scannt den Monitor, seufzt erleichtert. Sie haben jetzt aufgehört zu feuern. Pendergast atmet auch tief durch und Marx meint hier, das Kraftfeld tritt eben in die vorgesagte Erweiterungsphase ein. Und Pendergast meint dann, ja, das ist Pendergast, ich möchte, dass SG-1 wieder an Bord kommt, sobald wir eben durch das Kraftfeld beamen können. Also, ja.
Das ist dann aber ein Übersetzungsfehler. Es geht nicht
Okay, ja.
um die vorhergesagte Zeit. Er sagt so von wegen, Sir, the force field is entering an expansion phase ahead of the predicted time. Das heißt, so von wegen, an der Stelle hätte man direkt wissen müssen, dass die Energie, die da drauf gepumpt wird, für das Schild verwendet wird. Ne? Weil sie sagen ja explizit so von wegen, hey, hier, ne, wir haben bestimmte Zeiträume zwischen der Expansion. So von wegen, jetzt durch den Beschuss hat sich das Ding einfach mal ausgedehnt. Vorher.
Ach
Also,
so,
das sollte einen schon
ja.
skeptisch machen.
Ja.
Also, das, was jetzt so passiert, wenn man mal drüber nachdenkt, völliger Quatsch.
Bei Kedana, ja, der Prior ist ja beim Gate, die anderen folgen Mitchell zur Waffe und Pendergast meint dann, beeilen Sie sich hier mit der sofortigen Ex, also beeilen sich auf die sofortige Extraktion vor. Mitchell greift und schnappt sich dann ein kleines Gerät, das da bei dem Mark 9 ist, mit seinen Handschuhen drückt er auf den Knopf und dann sieht man drei so Lichterdinger, die da pulsieren. Und ja, die Waffe ist jetzt im Mode 1 und dann Prometheus, wir sind bereit für den Weg nach oben. Und der Prio meint vorher, zum Prio meint er, ja, das ist jetzt seine letzte Chance. Und dann, ja, passiert aber nichts. Mitchell verdreht die Augen und tauscht Blick mit Daniel aus. Und der zuckt mit den Achseln und die vier werden dann vom Planeten gebeamt. Dann sieht man im Space die drei Attack-Schiffe und die Prometheus im Orbit und auf einer Attack. Bridge, Jafar steht vor der Steuerkonsole und dahinter sieht man Gerak in so einem Thronstuhl und der stellt sich nochmal vor, dass er Gerak der freien Jafar ist und warum seid ihr hier überhaupt hergekommen nach dem Motto Pendergast und das ist geil. Pendergast und Carter tauschen Aussehen. Ich glaube, die tauschen Blicke aus. Und Pendergast deutet darauf hin, dass Carter doch sprechen solle und Carter nähert sich dem Kommunikationsbildschirm. Und es ist ihr eine Ehre, mit dem zu sprechen. Ne? Hier, ich bin hier. Sondern der Kater und Gerard unterbricht. Indem sie darauf bestehen, dass wir das Feuer auf die feindliche Festung einstellen, haben sie erlaubt, dass sie sich noch weiter ausdehnt. Und wir haben den Überraschungsmoment verloren.
Was ja auch totaler Quark ist. Ne? Man hat ja den Überraschungsmoment in dem Moment, wo du aus dem Hyperraum kommst und direkt
Und
ballerst. Da
feuerst,
ist
ja.
der. Genau, aber doch nicht später irgendwann. So von wegen. So für, oh ja, was war denn die letzten 5 Minuten? Ich habe jetzt irgendwie einen Gedächtnisverlust oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, wenn es ein ganz alter Prio ist, vielleicht, ey, was passiert hier? Ja. Haben sie das gehofft? Keine Ahnung.
Wei.
Auf der Prometheus-Brücke sagt Carter ja, das rettet wahrscheinlich SG-1 das Leben. Die Schiffe und das große blaue Kraftfeld sind jetzt durchs Fenster über die Brücke sichtbar. Über den Fenstern kleine Monitore. Im Mittelmonitor ist Geraks Videoübertragung. Und der meint dann, ja, ich frage euch nochmal, warum seid ihr überhaupt hierher gekommen? Carter meinten, wir hatten Grund zur Annahme, dass die Ori versuchen, hier den Planeten zu benutzen, um eine Invasion hier zu starten. Teal'c, Daniel, Mitchell und Valar aus den Raumanzügen betreten jetzt die Brücke und Teal'c steht neben Carter. Mitchell, Valar und Daniel stehen eben hinter dem Pendergast-Stuhl. Und Gerak dann, und sie hoffen, die Invasion mit Worten abwehren zu können, da ja, ist doch noch mehr dahinter. Und Teal'c, aber ja, Worte sind oft die mächtigste Waffe von allen, Gerak. Die alten Wege werden einen Gegner nicht aufhalten oder so, der so mächtig ist wie die Ori. Und Gerak meinte, ja, also sagten sie ihre Botschaft an den Hohen, ist das die Botschaft an den Hohen Rat, Teal'c, und was sie da gesendet hatten. Und Teal'c, ja, da haben wir ja kein Anrufwort drauf bekommen. Und Carter meint, ja, wir hatten keine andere Wahl, als auf die Info zu reagieren, die wir hatten. Gerak, ja, wie kommt denn das, dass die Tauri diese Info noch vor dem Rat erhalten haben? Und Teal'c und Carter halten inne, sind sich unsicher, was sie jetzt machen. Und Teal'c öffnet seinen Mund, will zu sprechen, aber Daniel meint, Wie wir diese Infos erhalten, das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir als Verbündete angesichts unseres gemeinsamen Feindes zusammenstehen.
Die Frage ist ja auch irgendwie albern, ne? Also irgendjemand bekommt irgendwelche Infos. Natürlich bekommt irgendjemand sie zuerst. Also das, ja. Was genau Begerak, wer er ist? Also das ist doch irgendwie
Quatsch. Hätte man sofort anrufen müssen, keine Ahnung.
Nein, aber selbst dann hätte es ein zweites. Er sagt ja so, wie kann das sein, dass wir hier nicht als erstes diese Info gekriegt haben? Ne? Also als ob...
So das liegt ja am Informanten, zu wem man geht, ne? Das,
ja, das ist also auch... No.
ja, wir sehen jetzt diesen Prior auf dem Planeten abseits des Gates und er geht da die kleine Treppchen rauf zum aktiven Gate, legt mal eine Bibel, sag ich jetzt mal, aus der Hand und ja, die eine Hand, ja, macht er so auf dem Stargate-Ring und auf der Hatak-Brücke meint Gerak, ja, sie sagten, ihr seid gekommen, um zu kämpfen, und Mitchell, ja, haben wir doch. Und Gerak, ja, ich schicke ein verhülltes Frachtschiff oder habt es da hier geschickt und das hat mir berichtet, habt ihr gar nicht gemacht, ne? Stimmt ja gar nicht. Edgy Badge. Der Gast zermalmt derweil seinen Kiefer und Carter schaut weg. Und Mitchell meint, ja, wir senden den Ori eine Nachricht, ne? Und das ist jetzt in 10 Sekunden wohl, also dieser Sprengstoff wohl. Pendergast meint Schilde auf Maximum. Gerak, schlag vor, dass ihr das Gleiche da macht. Es wird eine Explosionswelle geben. Der Alarm plärrt und Carter kehrt zum Sitz zurück. Mitchell schaut weiterhin auf die Uhr und bewegt sich in den Stuhl. Und ja, Gerak meint dann Jafar und dann bricht die Kommunikation ab und Mitchell meint 5 Sekunden. Und dann sehen wir nochmal den Prior, der in den Ereignishorizont starrt, während er den Ring weiter berührt. Diese Mark 9-Waffe wird immer lauter, aus irgendeinem Grund. Ja, und dann pulsiert diese Lichtdinger ganz schnell und dann gibt es ein grelles, weißes Licht, von dem er jetzt geblitzdingt ist, und dann endet die Folge. Nein.
Der Prior hat dann seine Aufgabe vergessen.
Der hat die Aufgabe vergessen und tauscht das Buch um, ja. Wir sehen dann eben das Ganze nochmal weiter von oben, so aus dem, ne, und wir sehen eben diesen roten Kreis in der Mitte, das ist ja rot geworden, feurig irgendwie. Das dehnt sich jetzt alles irgendwie noch krasser aus und der Durchmesser des blauen Kraftfeldes wiederum wird eben größer und dehnt sich da weiter um den Planeten aus. Auf der prometheuschen Brücke schaut Carter verwirrt mal aus dem Fenster, was denn da jetzt los ist, und wendet sich dann zu den Bildschirmen. Der eine zeigt Kelana und eben die... sieht man diesen roten Kreis auch, und ja, dann, das ist eben dieser Radius dann auch von der Mark 9. Der blaue Kreis ist auch noch sichtbar, aber genau, ja, ihr werdet es gesehen haben, und da steht noch Force Field Expanding. Und Marx meint, Sir, das Kraftfeld ging da in eine weitere Expansionsphase, gerade als die Bombe detonierte, und das ist eine ziemlich große Phase, und Pendergast seufzt nur noch, ja, auf der Hatak Bridge, Jafar trinkt sich da auf dem Monitor und Gerak steht da und meint, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Genau, dann sieht man auf ja, dieses Leuchten der Mark 9 Explosion verblassen und dieses gelbes Licht und eben, wie sich das weiter ausbreitet, das Kraftfeld. Auf der prometheuschen Brücke meint Tjalk, dass eben das Kraftfeld weiter wächst. Und Vala dann zu Daniel, nein, da sollte man das nicht so machen. Also sollte es doch nicht tun, ne? Und Daniel, nein. Und Vala besorgt, und warum tut es das denn jetzt? Keine Ahnung. Und
wieso ja, denn bloß?
Was macht man jetzt hier? Und Daniel, weiß ich nicht. Daniel, ja, das war eine Multigigaton-Detonation. Es gab einfach keine Möglichkeit. Und Daniel noch mit Resthoffnung anscheinend, ne? Vielleicht wurde ja das Gate zerstört und Mitchell grätscht gleich rein. Niet. Wenn sich das Feld noch ausdehnt, da muss es ja noch aktiv sein. Carter meint aber, die Umgebung im Feld wurde zu überhöhtem Plasma und das macht es unmöglich, da zufällige Werte zu bekommen. Einige der Monitore wechseln dann nochmal.
Ne, also das ist schon eine merkwürdige Bombe, die Leutchen da haben, weil ne, das ist ja ein Gatebuster, das sollte eigentlich das Stargate zerstören. Warum das Stargate an der Stelle noch offen... Also, ne, also dass die Ori irgendwie eine Methode haben, um das Gate unbegrenzt offen zu halten, ja.
Das Gate wird zerstört und das Schutzschild ist noch dann aktiv oder so.
Ja, nee, völliger Quatsch. Na, also von wegen, wenn das Gate kaputt ist, dann ist die Verbindung auch weg. Darum ging es ja bei dieser Attacke überhaupt. Keine Ahnung, ob das Gate jetzt auch vom Schutzschild geschützt worden ist. Also das ist auch wieder so eine Ungereimtheit. Also auch irgendwie, ja.
Der Gerak ist jetzt kritisch unterwegs und das war jetzt die krasse Botschaft an die Ori. Und weil er so, ja, nicht wahr, ne? Hier dann, ja, wir schlugen den Feind oder haben den da unsere größte Waffe abgefeuert, und Tjalk meint auch, dass das nicht eben unsere Absicht war, und Gerak, ja, das Kraftwerk wächst da noch, Und Georg meint, ja, jetzt ist Schluss hier, ne? Brückenkopf muss jetzt zerstört werden. Wenn sie wirklich unsere Verbündeten sind, dann werden sie da uns, also den Angriff, den wir jetzt starten, uns sich anschließen. Und sonst wird eben ihr Schiff das nächste Ziel. Ja, dann die Crew und Pendergast sieht entrüstet aus, ob dieses Ultimatums. Und dann sehen wir eben die drei Hattack-Schiffe, wie sie da eben nochmal auf dem Planeten feuern. Ja, und Pendergast meint, die Detonation schwächt das Kraftfeld. Unser kombiniertes Waffenfeuer könnte den Job beenden. Also hat jetzt irgendwoher Zuversicht, niemand weiß warum. Tiak meint, ja, wenn das nicht der Fall ist, werden wir bald gegen Girak kämpfen müssen. Und die Daniel so Sam und sie schütteln den Kopf. Haben wir keine Infos, ne? Nicht genug Infos, bis ich erklären kann, wie das Gate offen gehalten wird und das Kraftfeld so groß macht. Also ist jetzt ihre Sache und Walla nimmt die Hand. Ich sage, wir laufen einfach weg, überdenkt doch die ganze Nummer nochmal. Und Mitchell meint, ja, feuern sie mit allem, was wir haben. Und Pendergast, ja, bringt hier die Hauptkanone irgendwie auf Linie und dann ballern sie da mit und starten sie die Raketen. Dann sehen wir Brückenlichter und ja, dann wird da eben ein paar Raketen noch abgeschossen und die Hattack-Schiffe schießen halt auch. Und dann geht's auf der prometheuschen Brücke logischerweise wieder weiter.
Was ich mich an der Stelle auch gefragt habe, also von wegen, Sie sagen ja jetzt schon wieder, dass das Kraftfeld sich so weit geschwächt hat, dass man da durch könnte oder so. Also die Explosion hat nur dafür gesorgt, dass es größer geworden ist. Das Kraftfeld ist aber immer noch schwach. Ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Weißt du, das ganze Problem haben die doch wegen etwas anderem. Die glauben, dass die Energie, also ein Teil der Energie für das Kraftfeld durch das Gate kommt. Und die glauben auch, dass durch das Gate halt irgendwelche, keine Ahnung, Bodentruppen oder sowas kommen werden. Wo ich mir dann persönlich denke, hallo, wenn das Kraftfeld larifari genug ist, dass ich da durchbeamen kann, warum beam ich nicht einfach das Stargate weg?
Das wäre ein neuer Ansatz, ja.
Ne, also dann beamst du es einfach in den Weltraum, egal wer da durchkommt, solange er sich ein Kraftfeld anhat oder sowas, ist direkt, oder beamst es in die Sonne oder was auch immer, ist ja fürchterlich wurscht, ne? Also sie wollen das Kraftfeld nicht mehr, vor allen Dingen der Planet ist ja damit auch unerreichbar, also wenn du das Ding da wegbeamst, dann hast du dann, keine Ahnung was, im Weltraum so ein Ding, keine Ahnung, aber ne, sie haben schon mal ein Stargate mitgenommen, also warum sie es an der Stelle unbedingt so probieren, wenn sie andere Möglichkeiten hätten, weiß ich nicht. Also ein bisschen un-MacGyverig diese Folge, also Lösungsfindung eher so. Semi, auf der Brücke, sehen wir, wie das Kraftfeld sich weiter ausdehnt, auch irgendwie irgendwelche Linien zeigen an, ne, wie es denn vorher aussah, wie es denn zunächst aussah, also irgendwie den Fortschritt von der ganzen Sache. Und darunter steht currently expanding, ja, das haben wir ja gerade auch schon gehört. Ja, ne, steht dann auch noch irgendwie, ne, Hemisphäre ist hier eingeschlossen. Die Stärke nimmt weiter ab. Und Marx berichtet dann auch hier so, ja, das Force Field nimmt definitiv an Stärke ab. Ja, ne, Carter dann auch. Aber es expandiert immer noch schneller, als dass es schwächer wird. Und das hatten wir ja vorhin schon. Ja, es ist völlig wurscht. Ne? Es wird schwächer und es dehnt sich aus. Je weiter es sich ausdehnt, desto schwächer wird es. Also das ist auch wieder, ja, state the obvious, Sherlock. Also das ist auch, wenn man sich irgendwas Besseres von Carter wünschen können. Es geht ja nicht darum, wie stark es sich jetzt abschwächt. Es geht darum, dass es sich abschwächt. Ist egal, wie groß es wird. Wenn es nachher so abgeschwächt ist, dass man durchkommt, ist es völlig uninteressant. Ja, Daniel macht sich so ein paar Gedanken und sagt, was passiert denn, wenn der ganze Planet eingeschlossen ist? Und Carter fällt dann irgendwie was ein und so, hey, was ist denn los hier? Colonel, Colonel, sagt sie dann zu Mitchell, wir müssen unbedingt jetzt das Feuer einstellen. Und Mitchell und Pendergast, now, und Pendergast bestätigt das. Man drückt ein Knöpfchen. Und Carter berichtet dann, je größer die Intensität des Waffenfeuers ist, desto größer wird auch die Expansionsphase. Und da gibt es eine direkte Korrelation, das hätte man schon nach dem ersten Angriff merken können. Und, sie benutzen unsere eigene Energie, also die Energie unserer eigenen Waffen, um ihren Beachhead auszubauen. Und sie haben das geplant, meint Vala. Ja, ne, so von wegen, Ja, Kata, es gibt keine Möglichkeit, hier genug Energie durch das Stargate über Galaxien hinweg zu kriegen. Und ja, ne, so haben sie ein Force Field designt, was halt von unseren Waffen gesteckt werden könnte. Wobei das ja auch Quark ist, ne? Also von wegen, sie sagt jetzt einfach, es gibt keine Möglichkeit, da genug Energie durchzupacken. Das Stargate ist fürchterlich wurscht. Ne, also du brauchst nur genug Energie, um es aufzumachen. Und da kannst du alles durchstopfen, was egal wie viel, wie wenig,
Ja,
das macht
geht
überhaupt gar keinen
eigentlich.
Sinn. Und vor allen Dingen, hallo, sie hat auch keine Ahnung gehabt, wie man einen Stargate so lange offen halten kann. Also woher will denn Carter jetzt unbedingt wissen? Na, also wenn sie jetzt ankommt mit von wegen, das ist physikalisch unmöglich, es ist auch physikalisch unmöglich, dass das Gate länger als 38 Minuten offen bleibt. Also wie sie jetzt darauf kommt, dass die Uri unbedingt darauf angewiesen sind, dass die Menschen da angreifen. Also ja, in dem Fall ist es so, aber mal ganz ernsthaft, das hätten die Uri auch anders lösen können. Ja, die hat auch, oh, die Uri haben gewusst, dass die Jaffa von Kelana ihre Heimatwelt beschützen würden und dass andere da mit eingreifen würden. Und ja, und Danny dann. Und Neros hat uns dazu noch aufgestachelt und Mitchell, der arbeitet dann für die Uri, was ja aber auch an den Haaren herbeigezogen ist, muss er ja nicht unbedingt. Ne? Also, wenn die Uri allein schon wissen, dass die Leute, dass die Jaffa da irgendwie eingreifen oder so, ja, reicht doch. Nur wenn du es nicht im ersten Angriff schaffst, holst du dir Verstärkung. Also warum man jetzt darauf kommt, dass Neros unbedingt die Menschen da noch aufstacheln, also das ist, weiß ich nicht. Das ist auch so. Ja, Carter auf jeden Fall, die Mark 9 hat dem Schutzschild 70% der Energie gegeben, die es brauchte, um den ganzen Planeten einzuschließen. Und Mitchell ist sich dann auch sicher, oh, wir wurden hier reingelegt und war da, oh mein Gott, das ist ja schockierend. Sie hat es ja die ganze Zeit schon gesagt und Tiak dann, ja, Gerax Forces müssen ja auf jeden Fall ihr Feuer auch einstellen. Pendergast öffnet dann Kommunikation und dann sagt aber Daniel schon, too late. Wir sehen dann einen Shot aus dem Weltraum, wie das letzte Fitze geöffnetes Feld sich dann auch um den Planeten schließt. Ne? Carter meldet dann, oh, ich lese hier Aktivität auf der Oberfläche, was ja auch geil ist, ne? So ein Zufall, genau in dem Moment. Weißt du, ne, vorher hieß es noch, die ganze Strahlung und so, da kann man überhaupt nichts lesen, aber das ist jetzt scheinbar alles passé. Wir sehen einen Shot von Kelana. Hier ist auch wieder so eine Sache, ja, ne, mal ein bisschen nachdenken, aber das ist jetzt auch totales Glück. Wir sehen, dass das Stargate auf dem Boden liegt, ne, irgendwie drumherum Lava und hast du nicht gesehen und dann kommen dann drei lange Objekte rausgeflogen und die rasen in den Weltraum. Und auch das ist eine dumme. Also sich darauf zu verlassen, dass das Stargate hinterher immer noch da ist. Aber vielleicht sind die Uri einfach überheblich. Sie glaubt nicht, dass die
Das
Menschen das Stargate
kann schon
zerstören können.
sein, ja.
Aber theoretisch hätte das Gate auch andersrum fallen können. Und egal, was dann durchkäme, würde direkt nach dem Verlassen des Event Horizons dann pulverisiert werden. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Oh, das hätte man natürlich als SG-Team auch machen können. Man beamt das Ding einfach oder mit einem Traktorstrahl, wenn das Ding schwach genug ist, und kippt das Gate einfach um. Dann, egal was da durchkommt, es passiert einfach nichts. Muss der Prior dann das Gate selber aufrichten oder so. Ob er das kann, who knows, who knows. Ja, auf jeden Fall auf der Prometheuschen Brücke sieht Carter jetzt auf dem Radar irgendwie diese Objekte, die da rausfliegen und ja, incoming und ja, Bearing 180 beschleunigen und Pendergast sagt dann hier Shields to Maximum und Gerak meldet sich, warum habt ihr denn mit dem Feuern aufgehört? Und Tiak darauf, wir glauben, dass unsere Waffen das Force Field energetisieren und Gerak, das ist ja unglaublich und mag sein, sagt Carter, aber ist die einzige Erklärung und Daniel dann auch hier. Gerak, die haben uns beide hier irgendwie benutzt und man hört dann auch einen Alarm auf Geraks Schiff. Dort sind die Scanner wohl nicht so gut. Er unterbricht dann auch die Verbindung und wir sehen auf dem prometheuschen Überwachungsbildschirm halt mehrere Dinger, Blips, die näher kommen. Magst auch Multiple Contacts und Multiple Bearings und was ist denn das? Will Mitch überhaupt wissen? Und ja, sind irgendwie 10 Meter lang. Aber zeigen jetzt irgendwie kein Internal Space, keine Life Science an Bord. Und ja, Pedagogy, ja, Railguns an, ne? Defensive Mode und Launch Fighters und hast du nicht gesehen. Genau, ja, ne? So von wegen, dann sieht man auf dem Bildschirm auch noch irgendwie was von wegen Prepare for Impact, also eins dieser Dinger rast auch auf die Prometheus zu. Max berichtet das dann auch direkt. Na, so von wegen Carter bestätigt, 1000 Meter, 500 Meter und ja, hier, oh, Pendergast, hier, Sublight Engines, Emergency Thrust, Brace for Impact und man drückt ein paar Buttons und Ja, wir sehen dann im Weltraum, wie ein paar von diesen Objekten mit den Hataks zusammenstoßen, die dann explodieren. Die Prometheus bewegt sich ein bisschen, wird dann seitlich getroffen. Also nichts Großes, irgendwie so eine peripherer Bump an der Stoßstange. Der Prometheus ist jetzt vermutlich eine kleine Delle oder sowas. Und ja, es wackelt auf jeden Fall alles. Auf der Prometheuschen Brücke wird man von den Füßen gerissen. Ja, Damage Report, Hull Breach am Hangardeck und Shields runter auf 20%. Ja, hier Return Fire, Return Fire. Auch geil, Return Fire heißt, es würde Feuer auf einen selber eröffnet. Return Fire, es gibt kein Feuer. Sensoren sind auf jeden Fall aus. Und ja, Pendergast auch hier so wegen, hier bringt uns aus dem Orbit raus. Wir können hier nicht bleiben. Im SGC-schen VIP-Raum geht es dann weiter. Landry hat scheinbar irgendwie schon Bericht erhalten und kommt dann, stafft dann rein, so von wegen, hey, wo hast du meine Leute da reingeschickt und hast du nicht? Und Neros hat andere Probleme, so von wegen, diese Eier sind aber nicht so wirklich reif und ich hab dich was gefragt. Und ja, der Sergeant an der Tür wird dann aufgerufen und richtet seine Waffe auf Neros. Und, ja, ach ja, alle guten Mahlzeiten müssen an ein Ende kommen. Ja, General SG-1 hat wohl berichtet, dass die Uri, das, was wahren Göttern am nächsten kommt im ganzen Universum, dass sie einen Foothold etabliert haben. Und was hast du getan? Nee, ist nicht, was ich getan habe, General. So von wegen, was ich getan habe, das ist ja nur ein Kinkerlitzchen, ein Tropfen auf den heißen Stein, im Gegensatz zu dem, was die Uri tun, dass das Force Field jetzt den ganzen Planeten einschließt, was sie unstoppbar macht. Und wir hätten es nicht ohne sie getan kommen konnten. Und Landry ist überrascht, obwohl das er eigentlich schon gewusst hatte. Und an der Stelle geht es dann auf der Prometheuschen Brücke weiter.
Da ist der Alarme jammern weiter auf der Brücke. Auch geil. Genau. Irgendwie mit Taschenlampen sind da viele unterwegs. Reparaturen werden durchgeführt. Mitchell überwacht es auch. Tirgwalla und Daniel sind da auch noch am Start. Und Pendergast, Max und Carter auch. Und kommunizieren jetzt mit dem Gerak. Der meint eben, dass zwei seiner Schiffe zerstört wurden. Sind ja mit drei da angekommen. Mein eigenes Flaggschiff ist auch schon beschädigt und ja, müssen wir uns jetzt zurückziehen. Und Tjalk, ja, wir haben auch Schaden erlitten, Gerak, ne? Aber der Kampf ist ja noch nicht vorbei. Gerak meint, dass eben die Sensoren sagen uns, dass der Planet begonnen hat zu kollabieren. Ich kann jetzt auch nicht sagen, in welchem Ausmaß. Wenn Sie hier bleiben wollen, um das rauszufinden, können Sie es gerne machen. Wir werden aber eure Handlungen beobachten. Mitchell lehnt sich da nach vorne und hey, wir sind auf der gleichen Seite. Und ja, das sehen wir dann, meint Gerak. Also klassischer Gerak-Move. Dann sehen wir den Space über Kelana. Geraks Schiff fliegt weg. Und ja, auf der Prometheus Mitchell, ja, worüber redet denn der? Denn schüttelt den Kopf so. Und weil ja, er geht jetzt. Carter meint, man muss jetzt irgendwie die Sensoren wieder auf dem Planeten. Was? Ja, wir haben, ach so, nee, wir haben die Sensoren wieder und können den Planeten da irgendwie dem näher kommen und da mal gucken, was da Phase ist. Pendergast, okay, bringen Sie uns dahin. Zurück ins System. Carter liest dann einen Konsolenmonitor. Da gibt es verschiedene Punkte, Linien, das ganze Gedöns und meint, okay, sagt sie, ich habe hier eine Lösung auf dem Planeten. Es sieht so aus, als hätte Gerak recht. Laut der Sensoren ist der Durchmesser um 16% zurückgegangen und dann schaut sie überrascht an und Valla murmelt, ja, der Planeten schrumpft irgendwie nicht, ne, meiner Erfahrung nach, sehr komisch. Carter ändert da irgendwas am Monitor, die Infos, Durchmesser und Grafik, das schwindet irgendwie und dann sieht man nur noch Kalana auf dem Schirm und dann an der Stelle sieht man noch so ein paar längliche Objekte, die diagonal den Bildschirm kreuzen und ja, da gibt es hier noch was, meint sie. Sie zoomt da irgendwie ran. Die Objekte sieht man dann irgendwie. Und da kommen weitere, die bewegen sich zu dieser Linie, wo was fe zu fehlen scheint. Sie zoomt dann raus und dann sieht man, dass da wohl ein größerer Kreis gebildet wird. Mitchell fragt, was sind das jetzt? Und Daniel, ja, ist das ein Schiff? Und Carter, ja, kann man jetzt schwer sagen, ne? Also, was auch immer das ist, es besteht halt aus Objekten, die durchs Gate gekommen sind. Tirk bewegt sich vorwärts und steht in der Mitte und guckt sich das auch nochmal aus der Nähe an, also jedenfalls auf dem Monitor. Ja, über Kelana, die Prometheus nähert sich da. Und ja, die Objekte auf der Konsole, das sieht man nun, das wird wohl sieht nach einem unvollständigen Ring aus. Und die Prometheus ist da gegenüber. Genau, und diese kleinen Stücke, diese Teile werden eben, fliegen da immer so hin und werden Teil dieses großen Ringes anscheinend. Und leuchtet auch ein bisschen blau. Und Daniel meint, das sieht außen nach und Michel, ja, das tut es. Und gerade ja in der Tat, ich denke, dass es genau das ist. Und Daniel, naja, nee, aber kann es denn sein? Also ich wollte Stargate sagen. Und Carter, ja, meinte Super Gate oder so. Hier steht Super Chat, ist ja auch geil. Ich schätze, es sind so, ist 300 bis 400 Meter breit ist. Und hier fügt an, das ist genug, um dann einen Armada durchzudengeln. Und Vala meint, ja, es ist noch nicht vollständig, dann ne, haben wir noch ein bisschen Zeit. Und denen Zeit, um was zu tun. Wir haben alles gemacht und irgendwie die Dinge nur schlimmer gemacht. Dann sieht man da weiter diese Animation. Und Marx meint ja, der Durchmesser des Planeten ist inzwischen auf 50% geschrumpft. Geht ganz schnell. Und Carter, ja, ich glaube, ich weiß warum. Nur eine Sache im Universum könnte ein Gate antreiben. Also, das so groß ist. Und es ist auch das Einzige, was es ihnen ermöglichen könnte, das Gate auch so lange offen zu halten. Am anderen Ende. Und Daniel, ah, ein schwarzes Loch. Und Carter meint, ja, dafür war das Kraftfeld da. Es war nicht dazu gedacht, uns draußen zu halten. Es wurde entwickelt, um den Planeten zu einer Mikrosingularität zu dahin zu verwandeln. Und Mitchell, wozu denn das jetzt? Naja, sagt Carter, so können sie eben das Wurmloch schaffen, das eben eine große Entfernung überspannen kann und eben dieses schwarze Loch. Einem schwarzen Loch an beiden Enden können sie eben ein offenes Wurmloch auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten. Ja, und.
Ja, was, ja, das ist eigentlich auch wieder, ne? Einerseits erzählt sie ja was von Tunnel zwischen den einzelnen schwarzen Löchern, was natürlich Quatsch ist. Und außerdem brauchst du ein schwarzes Loch, du brauchst nicht die Energie für das schwarze Loch, um das Gate so lange aufrechtzuerhalten, sondern du brauchst es, damit es so lange offen bleiben kann. Ne? Also von wegen die Energie, es
Ja,
nimmt nicht die
ja.
Energie aus dem
Nee,
schwarzen
nee,
Loch,
nee.
sondern von wegen, es sorgt nur dafür, dass das Gate halt nicht sich schließen
Ja.
kann, weil irgendwie Gravitationskräfte da irgendwie.
Wirken.
Also, und vor allen Dingen, du brauchst es nicht auf beiden Seiten. Ne, das haben wir ja schon gesehen in der SG-1-Folge,
Gab es
wo
der
sie auch das
Folge schon,
schwarze
ja.
Loch angewählt haben. Ne,
Genau.
also, du brauchst es auf der einen Seite und dann bleibt das unendlich bestehen.
Ich
Also,
weiß auch
vermutlich, bis
nicht.
das
Ja.
Stargate dann verschluckt wird. Also, dass das an beiden Seiten sein müsste, ist auch irgendwie totaler Quatsch.
Das haben sie jetzt nur so hingeredet, weil es halt die Galaxie so weit weg ist, aber das, ja.
Also,
Naja.
macht keinen Sinn.
Mitchell fragt mal unauffällig nach, wie man das denn jetzt hier stoppen könnte, weil er hat eine Idee. Ja, niemand reagiert irgendwie auf sie. Daniel meint, ja, das, was mir jetzt einfällt, dass wir irgendwie über den Tellerrand rauskommen und ja, keine Ahnung, weil er starrt den ja an und gerade, okay, na, das Tor hat ja einzelne Teile. Es muss eine Art Energieverbindung zwischen denen geben, so ähnlich wie eine Kette. Und Valla, ja, genau, also, und Mitchell, ja, also brauchen wir irgendwie eine Art großen Bolzenschneider. Daniel, oh, naja, zu weit außerhalb der Box, es nähert sich. Und Valla knirscht mit den Zähnen, ballt die Faust so und ja, joggt jetzt einfach durch die Gänge, weil sie irgendwie hört ja niemand zu. Und Carter meint, ja, der planetarische Kollaps beschleunigt die Sache exponentiell. Ich schätze, dass die Singularitätsbildung nur wenige Minuten entfernt ist, dass es da eine Schockwelle geben wird. Was wir, egal was machen, müssen wir es jetzt machen. Und Marx meint, ja, jemand hat gerade den Ringtransporter aktiviert und Pendergast. Und Daniel vermisst wohl Vala oder merkt, dass er nicht da ist und meint, oh nein. Ja.
Es ist, ne, also die diskutieren da die ganze Zeit rum, was sie aber an der Stelle noch überhaupt nicht probiert haben, auf diese Dinger zu schießen. Ne,
Das haben sie gar
also,
nicht. Das wäre das Einfachste vielleicht gewesen, ja.
ja, oder man beamt eins dieser Teile einfach raus.
Oder man rammt eins weg. Also das weiß ich nicht. Du
Also,
kannst alles machen.
ja, also, ja, merkwürdig,
Naja, aber
merkwürdig,
sie
also.
sind sehr paralysiert und haben keine Ahnung, was sie tun sollen. Wir sehen jetzt so einen, ja, dieses, was vorhin, glaube ich, auch schon einmal vom Gerak erwähnt wurde, dieses getarnte. Na, ist ja kein kleines Frachtschiff, ne? Das kleine, da ist ein Jafar einsam am Steuer und ein Ringtransporter wird aktiviert. Ja, dann öffnet sich die Tür und ja, dann schaut er da rum, was ist denn hier los? Weil er versteckt sich aber an der Wand und dann, ja, schlägt sie da irgendwie. Ach, sie settet, hier steht Settmelt, den Jafar, genau, verlässt den Ringraum, macht da ein paar Knöpfe, also sie kann ja mit so Raumschiffen umgehen, ist da ja versiert drin. Ja, und hey, das geht nicht ohne mich. Und Daniel, hey, Vala, wo bist denn du jetzt? Ja, ne, kümmert ihr euch jetzt? Oder machst ihr jetzt Sorgen? Und Daniel, ja, voilà, und ja, ich bin an Bord des verhüllten Frachtschiffs, das Gerak zurückgelassen hat, um uns zu beobachten. Und Daniel, ja, wie hast du das gefunden? Ja, ich habe halt gut geraten. Daniel schüttelt nur den Kopf und Walter meint, ja, wenn wir die Kontrolle, da, wenn Kontrollen auf eine bestimmte Art und Weise eingestellt werden, suchen die Ringe das nächste Ding da aus. Und Walter meint, die, ja, zufällig aber das Schraft, was? Genau, und zufällig das hier, was Frachtschiff halt, keine Ahnung. Daniel, ja, was machst du denn da? Und naja, ich versuche halt zu helfen. Daniel, jemand muss ja was tun, ihr habt mir ja nicht zugehört. Eigentlich habe ich die Idee von Colonel Carter übernommen. Die Objekte werden in einer Art Energiefeld gehalten. Und Valar meint weiter, wie die Glieder einer Kette. Und ich beabsichtige eben, den letzten Platz da einzunehmen, der Kette. Und Carter meint, ja, Valar, wenn sich diese Singularität bildet, gibt es hier eine starke Schockwelle und das Frachtschiff wird es dann nicht überleben. Und ja, darauf zähle ich ja, sagt Walla. Ich werde zurückrufen, bevor es einschlägt. Ihr könnt mir dann alle immens danken. Ja. Daniel seufzt
Was,
noch.
ja, an der Stelle wieder natürlich absoluter Mumpitz. Wir haben nichts davon gesehen, also wegen auch das, wir haben ja ne, zwar von Pendergast gehört, Defensive Fire oder sowas. Wir haben aber nicht gesehen, wie eins dieser Dinger abgeschossen worden ist. Im Fact haben wir gar nicht gesehen, dass auf diese Dinger geschossen worden ist. Wir haben aber gesehen, dass dieses Ding, wenn es einen rammt, selbst die Prometheus beschädigen kann, 80% des vollen Schutzschildes abzieht. Also ich weiß nicht, wenn das Ding jetzt noch durchs Gate kommt oder da noch irgendwie rumschwirrt und Vala sich dazwischen hängt, sorry, dann kommt das Ding angerast, zerstört den Transporter und setzt sich da einfach rein. Also das ist auch eine total dümmliche Idee. Also das ist Schwachsinn.
Ja.
Und vor allen Dingen, warum sollte sich jetzt das Gate aktivieren, wenn das Gate noch nicht geschlossen ist? Also das ist auch irgendwie, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist alles so ein bisschen.
Merkwürdig, das Frachtschiff fliegt da jetzt auf dieses unverständliche Gate zu und will die letzten Ringplatz da einnehmen. Pettigrew meint hier Schild auf Maximum und Carter schüttelt den Kopf. Ja, ihr geht, läuft die Zeit davon. Ja, Valar passt da irgendwie Bedienelemente was, an und hat einen Gesichtsausdruck drauf. Ja, ihr werdet es gesehen haben. Also das, ja, das wird jetzt immer langsamer und schließlich ist das Schiff dann bei dem letzten Ding und Valar wird da auch leicht durchgeschüttelt.
An
Ja.
dieser Stelle haben wir übrigens ein Größenproblem. Also, Vala ist an Bord eines Transportschiffes. Die Größe dieser Dinger kennen wir. Wir haben damit auch schon mal Gates transportiert.
Ja,
Das
ist
ist
richtig.
relativ groß. Das heißt, dieses Schiff passt nicht durch das Gate. Wenn dieses Schiff aber dieselbe Größe hat wie diese Teile, die aus denen dieses Supergate besteht,
Nee,
dann
das
passen die
klappt
nicht durchs
nicht.
Gate.
Ja.
Das ist totaler
Vielleicht hat das Gate
Blödsinn.
auf diesem Planeten auch
Die
eine
sind
komische
geschrumpft, die sind
Größe.
geschrumpft, die sind geschrumpft, die
Genau.
sind einfach geschrumpft.
Oder die
Es ist
Teile,
also.
nee, die Teile fliegen aus dem Gate raus und werden dann irgendwie exponentiell aus chemischen Gründen größer, die wir nicht verstehen, weil es sind halt die Uhri.
Das
Das wird
ist
es sein, glaube ich.
also.
Sonst.
Ach so, die haben das gezippt, weißt du, wie wenn du eine E-Mail verschickst mit Anhang.
Wer
Die
weiß,
Gegenseite hat es dann
ne?
extrahiert. So,
Irgendwie so,
fein.
genau. WinRAR hier, mein Haken,
Ach
das Ding.
so, oh wei.
Genau. Ja, jetzt sehen wir eben, da blitzt es und Valar ist auch gleich spanisch. Oh Mann, also die Alte aus dem Pilotstuhl, also hat diesen letzten Gliederkettenplatz eingenommen, wenn man es so sagen kann. Carter auf der Brücke meint, also Prometheus, ja, es klappt, ne? Ja, sie stört das Energiefeld, indem sie das Objekt eben an der Stelle einnimmt und dann blitzdings das und in der Mitte des Bildschirms blinkt eine rote Nachricht: Energy Field disrupted, blaue Blitze überall. Und Carter sagt, die Singularität bildet sich und dann sieht man eben, wie die Prometheus da irgendwie ist und ja, die Lichter, das überlebt halt jetzt alles und achso, dieser Planet, der Restplanet schrumpft ein bisschen und dann gibt es ein krasses Licht. Blaue Blitzbögen sieht man jetzt durchs Valars Schiffchen da. Sie stolpert in den Ringraum mehr oder weniger, drückt ein paar Knöpfe auf dem Bedienfeld, rennt in die Mitte des Ringes und der Transporter summt schon mal. Ja, genau, und dann sieht man diesen Planeten noch mehr schrumpfen, bis er jetzt endlich mal ganz weg ist und dann gibt es eine riesige Energiewelle und die erreicht dann auch, sprengt irgendwie dieses Gate auseinander, ne, was ich gerade
Ja, Schockwelle und
da.
außerdem
Ja.
ist es ja jetzt das große schwarze Loch. Also auch doof an der Stelle, weil das wäre auch so passiert. Also von wegen, ne, was hier impliziert wird, dass das schwarze Loch dafür benötigt wird oder die Energie des schwarzen Loches dafür benötigt wird, um das Gate irgendwie aufzumachen. Ja, aber das ist ja völliger Quatsch. Wir wollen ja nicht das Gate aufmachen. Wir wollen, dass das Gate da ist. Ne? Also wir wollen ja nicht rauswählen, ne, wozu du Energie brauchst, ne? Wie beim ZBM oder sowas. Ne? Das Anwählen ist ja völlig wurscht. Du musst auf der anderen Seite nur ein Stargate haben. Ne,
Ja.
also das wäre also so oder so passiert. Also diese Explosion, die dort
Alles.
wäre, hätte es kaputtgerissen. Also das hat mit dem Bestand des Stargates, des Supergates nichts zu tun. Ja, du brauchst ein schwarzes Loch, um das Stargate ewig in 3 Tage aufzuhalten, dass die vielleicht alles durchgeschickt haben könnten. Das ist noch verständlich, aber dass das schwarze Loch nochmal so eine große Explosion gibt, ist vielleicht auch etwas, womit die OE nicht gerechnet hätten. Das wäre dann auf jeden Fall das Supergate. Den um die Ohren geflogen, auch ohne Wala vermutlich.
Ja, wahrscheinlich. Genau, dann geht's auf der Prometheuschen Brücke weiter, wo jetzt die Crew irgendwie laut jubelt.
Ja, das Gate ist zerstört, dann macht er hier den Freudentanz und ja, Daniel, andere sagen, hat's Vala an Bord geschafft, Max? Nein, hat sie nicht. Ja, ne, Daniel wird ganz blümerand schon mal in Anticipation, was mit ihm passieren könnte und Jackson und hier Krankenstation, bla bla bla. Und ja, Carter hat dann andere Sorgen hier, man soll das Stargate Command Bescheid sagen, dass der Beachhead zerstört worden ist. Dann wechseln wir auch um besagtes Stargate Command. Wir sehen Neos, der in der Brig sitzt und ja, ne, sagt dann irgendwie, ne, Landry kommt dann da rein. Oh, hier, General, Sie können immer noch hier um Vergebung beten, bitten. Die Uri sind ja großzügig und ne, das wird nicht nötig sein, sagt Landry. So fing SG-1 hat den Uri Beachhead zerstört und Neros so, du lügst. Nee, das tue ich nicht. Und hier, ihr habt doch ihre Macht erfahren. Und diese Macht wird auch meine sein. Und wenn du, ne, also wenn das wirklich wahr ist, was du hier erzählst, deswegen, dann habt ihr das Unvermeidliche halt nur ein bisschen herausgezögert. Und ja, und wenn ihr mich hier irgendwie zum Tode verurteilt, dann werde ich aufsteigen. Und nein, du wirst hinabsteigen, ne, in den kleinen dunklen Raum im Keller von Area 51. Da wirst du so lange bleiben, bis du mit einer Defense für die Verteidigung gegen die Uri umgekommen bist. Ne? Das, darauf haben wir uns sehr geeinigt. Und Nero so von wegen, ja, was sollte mich jetzt dazu bewegen, das zu tun? Und Landry dann Hunger. Und Nero guckt ihn wirklich schockiert an. Ja, Landry geht dann einfach und Nero hat dann wirklich erstmal begriffen, worum es dann hier geht. Also man wird ihn da irgendwie verhungern lassen oder irgendwie sowas. Und ja, oh, er sieht nicht begeistert aus. Wobei ich mir an der Stelle immer denke, so von wegen, also wenn es wirklich so einfach ist, also ne, dass Nero glaubt, wenn er stirbt, steigt er auf oder sowas, ja, dann könnte er sich auch einfach selber umbringen. Also das ist ja jetzt, weiß ich nicht. Bevor er verhungert. Also es gäbe Alternativen zum
Ja.
Verhungern. Das ist also, wenn man sich so sicher ist, dass man in seinem Tode dann aufsteigt, also bitte, dann kann man sich auch selber töten. Ja, in der prometheuschen Infirmary sehen wir Daniel, der mittlerweile wieder erwacht ist, medizinisches Personal, die sich noch ein bisschen um ihn kümmert. Und ja, hier, hi Jackson, sagt Mitchell. Und ja, ich bin wohl hier eingeschlafen und ja, auf jeden Fall besser als die Alternative, sagt Mitchell. Und ne, Carter auch, hast halt Glück gehabt, dass die Bracelets ihre Wirkung schon fast verloren haben. Ja, lucky me. Und ja, Tiago so wie, oh, Valar Maloran, da werden wir jetzt irgendwie ein bisschen über sie weinen. Ist er ja jetzt tot und hast er nicht gesehen. Carter hat aber andere Neuigkeiten. Sie hat irgendwie Telemetrie gehabt vom bevor die vom der Singularität und ein Metastream hat das Cargo-Schiff verlassen. Nur kurz bevor es explodiert ist. Ja, Carter sagt dann, ergänzt dann auch so wegen, ja, gibt also eine kleine Chance, dass sie in die Singularität gesogen wurden und sie könnte jetzt in der Uri-Galaxie irgendwo sein und ja, ist möglich. Und ja, ne, so wegen, wir wollten Ihnen ja eine Nachricht senden, ist Daniel dann etwas pragmatisch. Ja, man grinst, Fade out, Endcredits. Hier natürlich auch wieder totaler Blödsinn, mal ganz ernsthaft, wir haben nicht gesehen. Also wegen, egal wo jetzt dieser Metastream hin ist, also Valar Maduran ist eigentlich tot, weil wir haben nicht gesehen, dass das Stargate sich geöffnet hat, sondern das schwarze Loch ist implodiert. Und hat das Supergate zerstört. Also wir haben nicht gesehen, dass das Gate aufging für eine Sekunde und sich geformt hätte, ne, was dann irgendwie Vala irgendwie dann dahin gerissen haben könnte. Und vor allen Dingen wäre es, selbst wenn es passiert wäre, hätte der Wusch doch erstmal alles kaputt gerissen. Und vor allen Dingen ist das Gate von der anderen Seite angewählt worden. Also du kommst von dieser Seite aus ja nicht rein. Das ist völliger Quatsch. Also Valar Madoran ist einfach tot. Es ist also... Ja, Ende Gelände, Wochenende, Beachhead destroyed.
Vivia, wenn der Tapping kehrte hier jetzt zurück, ne? Aufgrund der Schwangerschaft war sie ja eben nur kurz bei Staffel 9. Die Außenszenen von Kalana wurden wieder in Richmond Sand Dunes gedreht. Der Ion Butcher hier, der den Prio spielt, spielt eine ähnliche Rolle in der Serie Fringe, ein Observer, der da irgendwie, ja, künstlich entwickelt haarlose Menschen mit blasser Haut, also sieht da wohl ähnlich aus. Ich kenne die Serie nicht, deshalb, ja. Genau, dann hat Giorgio Malozzi in einer Nachricht im Gate World Forum was gemeint, dass im Beachhead geschrieben von Brad Wright wurde bereits erschossen, steht hier, ist eine geile Übersetzung, also gedreht. Es wird mit der größten Bedrohung umgeben, der unsere Galaxis jemals ausgesetzt war. Klingt das groß für sie, und Maury Jenkin wird zu Gast sein. Dann hat er noch gemeint, Carter wird kaum Zeit zum Auspacken haben, bevor sie an vorderster Front steht und das tut, was sie eben am meisten kann, einen Weg zu erarbeiten, den Tag zu retten.
Das hat sie aber an der Stelle nicht getan, nicht, die hat so nicht gar wirklich. Nichts getan.
Ja. Genau, dann meinte Joseph Molletzi noch in seinem Blog, dass Maury Jenkins sich wirklich als Goat Neros zerreißt und auch, es ist alles nur Joseph Molletzi hört, ich weiß auch nicht warum, aber ja. Wir lieben Claudia Black, es war tolle Arbeit mit ihr. Was die Frage betrifft, ob sie irgendwann in diesem Jahr wieder vorkommt, vielleicht. Dann noch zu den weiteren Fehlern. Als SG-3 mit Neros durchs Gate kommt, ist der Anführer des Teams Sergeant Seiler. Allerdings ist er eigentlich ja nur Tontechniker und kein SG-Mitglied. Also hat er vielleicht mal Praktikum bekommen da draußen. Wie können die einzelnen Teile des Segments des Supergates durch das normale Stargate in die Galaxis transportiert werden, wenn jedes Segment größer als ein Teltag ist? Hat man auch, ja. Wenn am anderen Ende des Wurmlochs ein schwarzes Loch liegt, woher kommen dann die Segmente für das Supergate? Da haben sie sich irgendwie technisch was einfallen lassen, die Uri.
Nein, das ist ja egal. Na, also wegen, auch wenn auf der anderen Seite ein schwarzes Loch ist, das ist ja nicht schwarzes Loch zu schwarzem Loch. Das ist ein Stargate zum anderen Stargate. Und das schwarze Loch sorgt nur dafür, dass das Stargate.
Aber selbst wenn du von da dann was da reinmachen würdest, dann würde das ja vom schwarzen Loch wieder da weggesucht. Also,
ja, wenn du genug Geschwindigkeit hast und dann nicht in die. Na, also, du könntest ja auch, du kannst ja auch das Gate andersrum haben. Na, also, ach so, du könntest ja auch in der Uri-Galaxie, du hast das schwarze Loch, dann das Stargate und das Stargate, der Stargate-Eingang ist auf die andere Seite gerichtet. Okay. Das heißt, es wird zwar angesaugt und dann durch das Gate gesaugt, mehr oder weniger, und dann landet es woanders. Aber wie gesagt, es ist totaler Blödsinn. Ja. Du brauchst kein schwarzes Loch auf beiden Seiten.
Genau. Ach so. Als Valar das getarnte Teltag übernommen hat, redet sie einfach drauf los mit Daniel, obwohl sie kein Funkgerät oder ähnliches hat. Sie hatte auch keine Zeit, den Bordkommunikation zu aktivieren. Genau. Zitat der Woche, Thomas, gab's da was für dich im Angebot heute?
Ja, das die Hühnchenszene. So wegen, was ist denn dies? Das ist exquisit. Was ist es? Hühnchen. Hühnchen? Das ist eine rare Delikatesse unter unseren Leuten. So wegen, es ist exquisit. Ich will mehr Chicken. Mehr Chicken! Das wäre eigentlich so eine Homer-Simpson-Szene.
Das ist eine Homer-Simpson-Szene, auf jeden Fall, ja. Ich habe das vom Basketballspiel, wo es dann irgendwie hin und her geht und Valar ja meint, du brauchst einen neuen Flügelmann, und Daniel, ja, ich werde dir den Hintern versohlen, und Valar, keine falschen Versprechungen, ja. Das war auch ganz witzig. Wir kommen zur Bewertung, Thomas. Ja, legen Sie los.
Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Definitiv einen Daumen nach unten. Totaler Mumpitz. Also, was hier alles an Physik plötzlich alles auf den Kopf gestellt wird, dass du für ein Gate dann irgendwie zwei schwarze Löcher auf beiden Seiten brauchst, damit es unbegrenzt offen ist. Ne, dass die hier nicht drauf reagieren, dass, wenn Energie drauf gepumpt wird, das Ding sich ausdehnt. Ne, das haben wir direkt nach dem Angriff der drei Attacks gesehen oder sowas. Da hätte man alles drauf kommen können. Ne, die einfachsten Sachen werden vergessen, sowas wie, wenn man eh schon durchs Gate durch den Schutzschild beamen kann, ne, dann beamt man einfach das Gate weg, schmeißt es in die Sonne, Ende Gelände, Wochenende. Oder kippt es um whatsoever? Also da gäbe es haufenweise Möglichkeiten. Also Physik auch so von wegen, dass das Gate nachher, dass das Uri-Gate, dass das Super-Gate nachher zerstört wird, weil das schwarze Loch implodiert. Ey, sorry, das müsste ich doch vorher wissen. Ne? Also nur dadurch, was das war da Maloran dazwischen ist, hat sich jetzt nicht der Stargate-Wusch gebildet. Ne? Also, ne, das mag ja durchaus sein, aber dass die Explosion des schwarzen Loches hätte so oder so das Supergate zerrissen. Also da hat man nicht drüber nachgedacht. Oder, ich weiß es nicht, vielleicht ist der Wusch auch so groß, dass es das schwarze Loch einfach verschluckt hätte. Ne,
Ja,
das hätte ja auch durch.
ja.
Aber das ist wirklich rein. Also, das ist. Also, dieser Plan von den Uri war völliger Unfug. Und vor allen Dingen auch hier so physikalische Sachen, so Carter, die da sagt, so wegen so viel Energie kann man überhaupt nicht durch das Gate über Galaxien. Über Galaxien kannst du alles das schicken, was du über normales Gate-Verbindung auch schicken kannst. Du musst halt nur die Verbindung herstellen können. Und dafür haben die Uri. Warum die Uri in ihrem. Weißt du, die können sonst was tun, warum die jetzt hier nicht irgendwie einfach genug Energie durchpulsen lassen. Ne, wir haben das ja auch schon gesehen mit den Antika-Waffen, die da irgendwie rumstanden, wo Anubis hier Gates attackiert hat und sowas. Ne, also bitte, gibt es Möglichkeiten genug, warum die hier darauf angewiesen sind, dass die Leute, ne, nachher hättest du überhaupt niemanden gefunden, keine Ahnung was, man hätte Nerus nicht geglaubt, die Jaffa haben keine Chance gehabt, irgendwie, die sind ja vor allen Dingen alle tot gewesen plötzlich, warum auch immer, das ist auch sehr, sehr merkwürdig, ne, dass innerhalb der Sphäre keine Menschenbedingungen sind, ja, meinetwegen, aber was ist mit den ganzen Jaffa gewesen, die auf dem Planeten gewesen sind? Die sind plötzlich auch weg, warum auch immer, keiner weiß es, ne, also es ist. Das sind einfach zu viele Wenns und Abers. Also das ist auch die Geschichte von wegen, dass da durch die Stabwaffen eine toxische Atmosphäre im Schutzschild entstanden ist, auch totaler Blödsinn. Warum das überhaupt nötig worden ist, keine Ahnung. Ne? Warum musste man jetzt damit Raumanz? Es macht keinerlei Sinn. Das hätte man sich auch völlig schenken können. Das ist wirklich, also absoluter Blödsinn. Das ist so. Ich hoffe mal, das ist der Bodensatz, was jetzt SGA angeht.
Ja, es war irgendwie, ich weiß auch nicht, die Geschichte an sich. Es gab halt ein paar witzige Momente so. Ich fand hier den, wie hieß er?
Nerus.
Nerus, danke. Den fand ich irgendwie ganz witzig, aber die Story an sich, ja, dass das so als Plan der Uri ist und dann, ja, die sollen da alle Raumschiffe hinschicken und dann da draufballern. Das ist alles ein bisschen komisch, auch vom Grundsatz her. Ja, ich war, die letzte Folge von SGA war schon nicht so gut. Das ist jetzt hier auch der Fall. Deshalb, ja, würde ich auch also, leichten Daumen nach unten geben. Ja, war halt zwei, drei witzige Sachen, deshalb nicht ganz runter. Aber schon alles komisch, diesen Ori-Plan mit der Invasion und das wirkte alles nicht so durchdacht. Ich weiß nicht, wer der Oberbefehlshaber da ist, aber irgendwie. Ich glaube, militärisch haben die es nicht so drauf. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber Stand jetzt haben sie da noch null Erfahrung, wie es aussieht und machen eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann. Keine Ahnung. Also das, da werden wir ein Auge drauf haben werden müssen, wenn das ein Satz ist, wie es dann demnächst aussieht. Ja, aber wir springen ja erfreulicherweise wieder zu Stargate Atlantis rüber. Da gucken wir mal, was uns nächste Woche erwartet. Klingt irgendwie sehr christlich. Das Ding heißt Trinity im deutschen Dreifaltigkeit. Ja. Da untersucht man einen Planeten und trifft auf ein Volk namens Doran. Doran? Was?
Doran.
Doranda. Okay. Klingt wie Koriander. Also vielleicht essen die da auch Koriander. Und da gibt es Wraith-Basisschiffs Frecke. Ja, und eine militärische Forschungsanlage. Also, ja, mal gucken, was man da so entdeckt. Auf jeden Fall sind wir gespannt, wie es dort weitergeht. Vielleicht trifft man ja wirklich mal einen, mit dem man sich alliieren könnte. Das ist ja immer jetzt mehr oder weniger gescheitert aus diversen Gründen. Ja, ihr könnt uns gerne natürlich die 5-Sterne-Bewertung sehr gerne da lassen und die Folgen teilen und uns unterstützen mit dem Ko-fi-Link. Das war's schon. Ne? Ansonsten euch dennoch trotz dieser Episode ein schönes Wochenende. Wir können ja auch nichts dafür. Ne? Wir haben es nicht geschrieben. Wir sind völlig schuldfrei. Ja, das
Genau,
wurde
Fazit
uns.
der Folge ist
Ja.
natürlich, wenn ihr andere Galaxien erobert, lasst euch einen besseren Plan einfallen.
Ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Ne? Also, genau. Überlegt euch da einen besseren Plan. Ist, glaube ich, nicht so schwer. Wahrscheinlich ist jeder Plan besser. Also, Von, ja, deshalb, ne? Solltet ihr das vorhaben, genau, viel Erfolg oder so. Ja, und dann,
Vielleicht, ja. Vielleicht hat der Prior einfach nur seine Lesebrille nicht auf und wer weiß, was er darin gelesen
hat
hat, was
das
er
alles,
eigentlich nicht.
ja, das,
Genau, der hat die Instruktionen falsch
alles
gelesen.
falsch rum mit den Gates und, ah,
Hat's am
ja,
Kopf gehalten.
aus zwei wird ein, nee, aus einem schwarzen Loch werden zwei und das passiert dann halt. Also dann, euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
We will be back.
So schaut's
Ciao.
aus.